Blamage gegen die Slowakei, aber beim DFB herrscht trotzdem gute Laune. Schafft Nagelsmann den Turnaround? Ex-Leverkusen-Trainer Ten Hag tritt nach und hinterlässt viele Fragezeichen. Sein Nachfolger soll bis Dienstag feststehen. Beim FC Bayern kommt keine Ruhe rein. Nach dem Sommertransferchaos folgen nun Rücktrittsgerüchte um Eberl. Jetzt im Doppelpass mit Florian König.
Besonders, es ist unser Jubiläum. Am 3.9.1995 ging der Doppelpass zum ersten Mal auf Sendung und heute am 7.9.2025 feiern wir 30-Jähriges. Und ich freue mich auf die Themen, freue mich auf unsere Gäste und ganz besonders auf die drei. Alle sind sie hier, alle ehemaligen Moderatoren des Doppelpass. Herzlich willkommen Thomas Helmer, Jörg von Zorra und Rudi Brück. Ist das ein Bild?
Herrlich.
Traumhaft. Schön, dass ihr da seid. Echt schön, dass ihr da seid. Aber wir wollen ja nicht nur in der Vergangenheit schwelgen. Rudi, du hast es.
Was sagst du? Ich will auch noch einen Beifall.
Danke, danke, danke. Du hast die allererste gemacht. Dann kamst du lange Jahre. Und Thomas, du dann auch viele Jahre. Und jetzt mache ich das seit 4 Jahren und freue mich, dass ihr mir den Staffelstab sozusagen weitergegeben habt. Aber wir wollen ja nicht nur in die Vergangenheit gucken, sondern in der Gegenwart auch bleiben. Habt ihr Länderspiel geguckt am Donnerstag?
Ja. Leider.
Ja. Weißt du, was ich gedacht habe? Julian Nagelsmann hat ja vorher gesagt, ich werde Weltmeister.
Ja.
Seit Donnerstag frage ich mich, in welcher Sportart.
Ja. Seid ihr optimistischer?
Ist das die Frage?
Das Grundproblem ist für mich, ja, zwar auch, wie Nagelsmann das sagte, die fehlende Emotionalität, aber es fehlt auch an Qualität. Wenn einer wie der Trainer sagt, wir werden Weltmeister, vergleiche ich natürlich die jetzige Mannschaft sofort mit der von 2014, ja, als wir wirklich Weltmeister wurden. Da war ein Kroos drin, ein Schweinsteiger, ein Miro Klose, ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer. Du kannst sie alle aufzählen und alle hatten mehr Qualität als die Elf von Donnerstag.
Ja. Ja? Solche Typen wie dich braucht die Nationalmannschaft, oder?
Normalerweise würde ich ja sagen, ich habe meinen Vorrednern nichts hinzuzufügen. Aber ich glaube, dass unser Bundestrainer vielleicht schon viel weiter ist, als er selbst denkt und als die Mannschaft einfach ist. Und er immer wieder zu viele Wechsel macht, zu viele Veränderungen. Das ist einfach nicht gut, weil ein Bundestrainer hat nur kurze Zeit, auch die 3 Tage, die er mit der Mannschaft zusammen ist. Im Vorfeld der WM kann er das machen, aber ich glaube, er muss aufhören, so viel zu experimentieren.
Also wir werden das im Rahmen dieser Sendung natürlich hier noch detailliert auseinandernehmen. Und ihr seid nicht nur zu Gast, sondern das freut mich am meisten, dass ihr alle auch Teile dieser Sendung übernehmen werdet. Und wir haben uns überlegt, wen laden wir denn ein zu unserem Geburtstag? Und da kann es ja eigentlich nur einen geben. Herzlich willkommen, Uli Hoeneß! Wir freuen uns sehr, dass der Ehrenpräsident des FC Bayern zu uns kommt. Hier in den Doppelpass ins Airport Hilton in München. Hajo von Adel und Band sind natürlich auch am Start. Begleiten das Ganze musikalisch. Hallo Herr Hoeneß. Heute haben Sie es also nicht nur mit einem zu tun, sondern mit 4.
Ja.
Ein gewisses Bedrohungspotenzial spüren Sie da?
Überhaupt nicht. Weil die haben sich immer ausgezeichnet durch sachliche Diskussionen und da fühle ich mich wohl.
Wunderbar. Und das Länderspiel haben wir ja schon ein bisschen angetextet. Wie groß ist das Zutrauen von Uli Hoeneß in eine positive Zukunft der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Naja, wir wissen alle, dass es nicht so optimal gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber lieber verliere ich das erste Spiel als das letzte. Und deswegen, es kostet schon.
Ja. Die 3 Euro merken wir uns.
Ich hab's selber.
3 Euro sind noch auf dem Festgeldkonto.
Bist du sicher, dass noch was drin
ist?
Ja, okay, gut.
Aber eines ist klar, es muss eine klare Leistungssteigerung her, sonst wird es schwierig, weil ich fände es nicht besonders gut, jetzt schon von der WM oder mit dem Titel zu sprechen. Denn Deutschland kann das vielleicht schaffen, aber da muss aber auch alles passen. Und im Moment passt eben im Moment nicht alles.
Wir sprechen da gleich in Ruhe drüber, freuen uns sehr über den Besuch, wollen aber natürlich auch die anderen Gäste, die heute in der Runde sitzen, begrüßen. Er ist Gladbach-Fan. Es ist manchmal gar nicht so einfach, aber er ist ein ganz toller Journalist vom Spiegel, Journalist und Schriftsteller Markus Feldenkirchen. Herzlich willkommen. Dann freuen wir uns an einen Dauerbegleiter dieser Sendung, Alfred Draxler. Schön, dass du da bist, Alfred. Von Calcio Berlin, mal wieder zu Gast hier in München, Christoph Kröger. Hallo Christoph. Und was Udo Lattek einst begonnen hat als Experte, das führt er fort. Hier ist unser Doppelpass-Experte Stefan Effenberg. Was fehlt uns noch? Die Frage der Woche und Katharina Kleinfeld. Hallo Katharina, schön, dass du da bist heute.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir kümmern uns natürlich, vor allem, weil wir es ja gerade auch schon ein bisschen angeteasert haben, um die deutsche Nationalmannschaft und um den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wir wollen von Ihnen wissen, mit Ihnen zusammen diskutieren, haben Sie noch Vertrauen in den Bundestrainer Julian Nagelsmann? Nach diesem 0:2 gegen die Slowakei saß er gestern auf der Pressekonferenz, musste jetzt vor diesem Nordirland-Spiel Rede und Antwort stehen. Und es hat nur rund 6,5 Minuten gedauert, bis dann auch schon die Fragen sich nur noch um ihn drehten und um seine Zukunft, beziehungsweise auch, ob er Angst hat um seinen Job. Ja, so schnell geht das dann, und folgende Antwort hat er gefunden.
The team is important, not me, so at the end I'm not afraid.
Also er sagt, das Team ist wichtig, nicht ich. Entsprechend habe ich keine Angst. Das ganz kurz zusammengefasst. Er schiebt es also in diesem Fall von sich weg und macht den Raum wieder frei für die Mannschaft. Wir wollen aber, wie gesagt, das Ganze ein bisschen diskutieren zusammen mit Ihnen. Haben zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder Sie sagen, ja, er ist weiterhin der Richtige, oder Sie sagen, nein, wir brauchen einen Neuanfang. Ich weiß, sehr provokant, aber sicherlich eine gute Grundlage für unsere Diskussion hier. Also, rufen Sie durch unter der 01379 011 011.
Uns interessiert also die Meinung unseres Publikums zu Hause, aber natürlich auch die von Uli Hoeneß. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir uns anschauen, wie das da so war am Donnerstag in der Slowakei und welche Fragen sich daraus ergeben.
Hilflos, ideenlos, trostlos. Das DFB-Team ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nichts mehr übrig von der EM-Euphorie, die bittere Diagnose nach der Slowakei-Niederlage.
Ich kann diese Qualität nicht mehr hören. Wir müssen emotionalen Fußball spielen. Wir können es doch nicht immer predigen, dass wir jetzt alles reinwerfen.
Der Bundestrainer fragt sich, wie es sein kann, dass unbestritten hochtalentierte Fußballer ihre PS nicht auf die Straße bekommen. An genau derselben Problematik scheiterte bereits sein Vorgänger. Nagelsmann ist auf Flick-Niveau angekommen. Die statistischen Parallelen sind frappierend. Nagelsmann absolvierte bisher 24 Länderspiele, in denen er 42 Punkte einfuhr. Flick coachte 25 Partien, holte dabei einen Punkt mehr und lieferte mehr Tore. Nach 3 Niederlagen in Folge musste er aber die Koffer packen, fast auf den Tag genau vor 2 Jahren. Nagelsmann hat nun ebenfalls 3-mal nacheinander verloren, doch der DFB steht weiterhin zu ihm. Dafür war das Jahr 2024 mit nur einer Niederlage aus 15 Spielen zu stark. Aber seit dem 3:3 gegen Italien Ende März geht dem Hochleistungsmotor zusehends der Treibstoff aus. Ein Sieg aus 6 Partien. Alarmierende Zahlen, die eine Grundsatzfrage aufwerfen. Ist Nagelsmann noch der Richtige?
Herr lieber Uli Hoeneß, wie würden Sie die Frage beantworten?
Natürlich ist er nach wie vor der Richtige. Man kann nicht nach einem Spiel jetzt hier den Stab über ihn brechen. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft schon heute Abend besser spielt. Und über eines ist auch, muss ihm klar sein, wir müssen wieder mehr in Deutschland über Fußball reden, nicht nur über Transfers. In den letzten Wochen und Monaten wurde ja hier nur noch über Transfers gesprochen. Wir müssen wieder über die Basics reden und Fußball, um das geht's. Und wenn Sie das tun, dann werden wir wieder besser spielen.
Wir werden aber in dieser Sendung auch über Transfers sprechen,
ja, nämlich
genau über diese Entwicklung, die ja Gaga sei. wie Sie schon sagten, bei der DFL. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Sport, bei der Nationalmannschaft und der sportlichen Leistung. Stefan, kann man das an Nagelsmann festmachen, wenn man auch gerade in dem Beitrag sieht, dass die Bilanz unter Hansi Flick eigentlich ähnlich war? Oder müssen wir woanders suchen, um uns das zu erklären, was da am Donnerstag zum Beispiel passiert, dass man chancenlos verliert, nicht unglücklich verliert, sondern chancenlos verliert gegen einen Gegner, wo man eigentlich denkt, da müssten wir doch besser sein?
Sollte so sein, war aber nicht so. Ich würde aber sagen, nicht nur das letzte Spiel gegen die Slowakei, sondern es ist ja eine Entwicklung, auch die Nations League. Ja? Also du startest in dieses Vierer-Turnier, spielst das hier in Deutschland und wirst von vier Mannschaften Vierter. Das ist ja auch Fakt und das gehört ja zu einer Entwicklung dazu. Also die Entwicklung finde ich schon dramatisch. Ja? Du hast eins von den letzten sechs Spielen gewonnen. Da wäre ich schon... ja, sehr, sehr aufmerksam und ich finde, dass auch Nagelsmann dazu gehört. Also er schiebt ja jetzt so ein bisschen das rüber zum Team, aber er ist schon verantwortlich, um gewisse Dinge, Emotionen, Charakter, Mentalität einzufordern. Und dafür ist er eigentlich hauptverantwortlich als Trainer. Und das macht mir eigentlich die größte Sorge. Ich glaube, wir sind alle gespannt auf das Spiel heute Abend gegen Nordirland. Wenn das nochmal so ein Spiel wird, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wie gegen Slowakei, dann wird mit Sicherheit und auch zu Recht über Nagelsmann gesprochen.
Christoph, bist du der Meinung, dass er auch taktisch Dinge macht, die er vielleicht nicht unbedingt machen müsste und dadurch für Verunsicherung sorgt? Das hat ja Thomas Helmer vorhin so ein bisschen angedeutet.
Ja, ich finde schon, dass das ein ganz wichtiger Part ist, weil wir können natürlich über Emotionen sprechen, darüber, dass die Spieler vielleicht individuell ja nicht ganz wach waren gegen die Slowakei, aber gerade taktisch, und das muss er sich ankreiden lassen, wurden da Fehler gemacht in meinen Augen, weil ich finde, dieser Bilanzvergleich mit Hansi Flick, der hinkt in meinen Augen, weil immerhin hat er es ins Final Four geschafft, anders als Hansi Flick, und ist nicht bei einem großen Turnier in der Gruppenphase rausgeflogen, sondern hat gegen auch gute Gegner verloren, aber jetzt gerade mit Bezug auf das Slowakei-Spiel. Ich finde, er versucht zu sehr, wie Hansi Flick auch, wie eine Clubmannschaft taktisch aufzulaufen, mit einem hohen mannorientierten Pressing, mit Außenverteidigern, die super hoch schieben, dadurch ja, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger in eine schwierige Situation auch bringen. Leon Goretzka auf der 10 wirkte komplett verloren. Ich glaube, der hatte keine 30 Ballkontakte in dem Spiel und wusste gerade im Spielaufbau sich überhaupt nicht einzubringen und war überhaupt nicht integriert. Also da gibt es taktisch auch einige Dinge, die man vielleicht ein bisschen pragmatischer machen kann und vielleicht ein bisschen mehr darauf achten kann, dass man hier wirklich nur so wenige Tage Vorbereitung Zeit hat, nicht wie in einer Clubmannschaft, wo man jeden Tag Zeit hat.
Nun hat der Kimmich wieder in die Zentrale genommen, dann festgestellt, ich habe eigentlich keinen Rechtsverteidiger, weil Collins das nicht so richtig gut hingekriegt hat, musste Mittelstädt da hinstellen. Ist Kimmich nicht der einzige gescheite Rechtsverteidiger, den wir momentan haben, auf Weltklasse-Niveau?
Das ist so.
Da grinst er schon wieder, Herr Christoph. Weil das populistisch ist? Was meinst du?
Nee, ich glaube nur, dass Kimmich halt ein Weltklasse-Sechser ist. Natürlich ist die Situation auf Rechtsverteidiger in Deutschland schwierig. Das haben wir auch da wieder gesehen, weil Nnamdi Collins auch völlig falsch eingesetzt wurde in meinen Augen. Der ist nicht so ein offensiver Rechtsverteidiger, aber ich wollte...
Ja, Markus, Entschuldigung.
...wollte dich nicht...
Also ich halte viel von Kimmich auf dieser Position. Ich glaube aber auch, dass er auch in der Zentrale sehr gut wirken kann. Ich würde jetzt mal bei dieser Grundsatzfrage, ist er noch der Richtige, auch sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir erinnern uns alle dran, wie froh wir waren, dass er bereit war, als erfolgreicher Clubtrainer, gut, es gab da so eine Episode beim FC Bayern, da schien es mal kurzzeitig, als sei er nicht erfolgreich. In Wahrheit war auch diese Phase relativ erfolgreich. Alle waren dankbar, dass er sich diesem Projekt annimmt. Und die Entwicklung, wie sie hier analysiert wurde, ist natürlich richtig. Und ich hoffe, dass er und sein Trainerteam die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber diese Kultur der Kurzfristigkeit, dass ein Trainer direkt nach einer analysierbaren Phase quasi wieder in Frage gestellt wird, das ist einfach grundfalsch. Und ich kenne auch diese Wellenbewegung, was unsere Nationalmannschaft angeht. Bis zum Frühjahr werden wir immer im Krisenmodus sein. Und dann kommt der Fokus darauf und dann wird es auch wieder aufrecht gehen. Da bin ich durchaus optimistisch.
Trotzdem ist dieses Verhältnis Nationalmannschaft-Fans, diese Liebe, die die Nationalmannschaft wieder bekommen hat, ist ja noch nicht so verfestigt. Es ist ja immer noch brüchig. Man merkt das jetzt ja schon wieder ein bisschen, dass die Menschen das Gefühl haben, oh Gott, jetzt geht das wieder los mit dem, was der Franz früher mal sagte, Rumpelfußball, ja?
Na gut, die Liebe der Fans hat wieder so ein paar Risse bekommen jetzt, vor allen Dingen jetzt beim letzten Spiel. Trotzdem gebe ich hier der Runde recht, wir müssen aufpassen, dass wir den Fußball nicht zu gaga machen. Also Leverkusen schmeißt nach zwei Spielen den Trainer raus, wenn wir jetzt den Bundestrainer nach einer Qualifikationsniederlage in Frage stellen, dann ist das für mich einfach Gaga. Obwohl auch ich, vielleicht interessiert es dich, Kritik an Nagelsmann äußern möchte.
Also, ja, dann bitte.
Ja, ich meine, die Taktik ist gerade besprochen worden. Das ist mir jetzt hier mit den rechts hoch und runter ein bisschen hoch. Aber die Taktik, da irrlichtert er offensichtlich. Er hat ja irgendwann mal Havertz als linker Verteidiger. Jetzt schiebt er Kimmich hin und her. Was ich finde, vielleicht ist das altmodisch, aber er hat ja der Mannschaft mangelnde, was war das?
Emotionalität.
Leistungsbereitschaft ist, glaube ich, ein Wort, das benutzen wir nicht mehr. Das heißt jetzt Emotionalität. Ich finde, dass auch Nagelsmann da ein bisschen Nachholbedarf hat. Also ich erinnere daran, wir hatten ein Champions-League-Spiel, da spielte der amtierende deutsche Meister Leverkusen gegen den Rekordmeister Bayern München. Und der Bundestrainer hat es nicht mal für nötig befunden, ins Stadion zu gehen.
Weil er zu Hause mit Second Screen noch andere Spiele gleichzeitig...
Ja, mit Second Screen in der Champions League.
Das hat er gesagt.
Ja, hat er gesagt. Aber doch mal, vielleicht bin ich altmodisch. Ich finde, bei so einem Spiel gehört der Bundestrainer ins Stadion. Und da muss er auch seine Emotionen zeigen, da muss er seine Bereitschaft zeigen.
Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ausschlaggebend für die Leistung.
Nein, aber trotzdem, er muss es ja vorleben.
Es ist eine Symbolik, die du
da... Er muss es ja vorleben und ich vermisse da hin und wieder was.
Aber diese Leistungsbereitschaft oder Emotionalität oder wie auch immer man das nennen will, was wir alle gesehen haben, was uns gefehlt hat in dem Spiel, die fehlt ja schon länger in der deutschen Nationalmannschaft phasenweise. Woran liegt das? Müssen das die Spieler eigentlich selber machen oder brauchen die einen Trainer wie Nagelsmann, der denen jedes Mal sagt, heute musst du dich aber anstrengen?
Na, das glaube ich nicht. Natürlich sind die Spieler für die Emotionalität und für die Leistungsbereitschaft selber verantwortlich. Aber was mir auffällt, ist, und da gebe ich dem Alfred recht, ich bin auch altmodisch ein bisschen, was mir überhaupt nicht gefällt, dass viele Trainer ständig etwas verändern. Wir spielen nie mit derselben Mannschaft und eingespielt sein ist so wichtig in diesem Geschäft. Und wenn dann der eine, der junge Collins, der soll etwas spielen, was er noch nie gespielt hat. Und das Schlimmste für mich ist, wenn während einem Spiel von der Vierer- auf die Dreierkette umgewechselt wird, davon halte ich überhaupt nichts. Weil die Trainer müssen immer wissen, nicht sie gewinnen die Spiele, sondern die Mannschaft.
Ich möchte nur mal ganz kurz zur Emotionalität was sagen. Ne? Wenn du Profi bist und du wirst eingeladen zur deutschen Nationalmannschaft, das muss doch Grundvoraussetzung sein, dass du das an den Tag legst. Wenn du das anprangern musst als Nationaltrainer in Richtung deiner Nationalspieler, dann läuft ja irgendwas richtig verkehrt. Du kannst mal einen schlechten Tag haben. Du kannst auch der ein oder andere 20 Fehlpässe spielen. Und wirklich einen rabenschwarzen Tag haben. Aber dann reißt dir bitte zumindest den Arsch auf, sodass das Publikum und die Fans sehen, er versucht es zumindest, aber heute ist ein schlechter Tag. Also wenn du das anprangern musst, nochmal als Nationaltrainer, dann gehen wir in die falsche Richtung. Und das sind schon Alarmzeichen, finde ich, auch Alfred, wenn du sagst, nach dem ersten Spiel der Qualifikation, ja, wir haben ja nur 6 und 1 ist schon weg. Und jetzt hast du Nordirland und du läufst hinterher. Also da wäre ich schon, das würde ich auch ein bisschen differenzierter sehen.
Aber es war
sehen.
Natürlich das Schwierigste.
Bitte?
Vom Gegner her das schwierigste Spiel in der Gruppe.
Ja.
Auswärts in der Slowakei.
Ja. Mal also, schauen, wie die Nordiren sich heute
präsentieren. Ja, aber ich muss mal dazu sagen, wir haben ja auch viele Qualifikationsspiele gespielt. Ich sage mal, hätten wir das Spiel 2-1 damals gewonnen, hätten wir auch auf die Ohren gekriegt, weil wir nur 2-1 gewonnen haben. So, jetzt haben sie verloren. Also das muss man schon kritisch sehen und auch dementsprechend analysieren.
Stefan, du sprichst. Ja? Alfred, ganz kurz, wir müssen ein bisschen Zeitdisziplin heute, weil wir so viel haben in der Sendung. Und bevor die mich schon nach den ersten 20 Minuten hier kaputt brüllen auf dem Ohr, machen wir jetzt kurz eine Pause und sprechen gleich weiter hier im Doppelpass, unter anderem über diesen Gaga-Transfersommer. Da ist dann Nicholas Jackson für die Rekordsumme, was Laien angeht, zum FC Bayern München gewechselt, unter anderem. Darüber sprechen wir hier im Doppelpass mit unseren Legenden, mit unseren Moderatoren, die nachher auch noch einsteigen werden hier wirklich ins Geschehen. Jörg Montora, Rudi Brückner und Thomas Helmer. Und jetzt ein paar Informationen zu unserem Gewinnspiel mit unserem Partner Erwin Müller und gleich mehr hier bei unserer Geburtstagsparty aus München. Willkommen Nagel und Band und einer tollen Runde. Unter anderem mit Uli Hoeneß und mit allen ehemaligen Moderatoren. Und ich habe ja gesagt, es gibt auch aktive Rollen für euch in der Sendung. Und eine unabhängige Jury hat festgelegt, dass als erstes Thomas Helmer jetzt drankommt. Thomas. Ja. Schön, dass du den nächsten Part übernimmst.
Ja, mal gucken.
Es ist ja immer noch deine Sendung auch. So wird sich das sicher auch anfühlen.
Absolut.
Und bevor du jetzt loslegst, haben wir natürlich ein paar Highlights aus deiner Zeit beim Doppelpass zusammengestellt. Norman Sohleder, bitte.
Ich bin gespannt.
Fliegender Wechsel im Doppelpass. Auf Jörg von Thora folgt Thomas Helmer. Ein Ex-Profi wird Doppelpass-Moderator. Und plötzlich bleiben keine Fragen mehr offen.
Du hast doch Zeit im Moment, ne?
Ja.
Du kennst ja Hamburg auch ein bisschen.
Auch.
Wie sieht's aus?
Gut.
Thomas Helmer, ein Mann, der von den Größten des Sports gelernt hat. Auch vom Urvater aller Fußballexperten, Udo Lattek.
Also ich würde vorschlagen, dass Tönnies und Magath zusammen in einen dunklen Raum gehen, halbe Stunde Licht ausmachen, sich was aufs Maul hauen. Und dann ist das Thema durch.
Geht zusammen in einen Raum, so schwer das auch ist. Wir bringen euch da auch gerne rein. Dann haut ihr euch mal richtig einen auf die Mütze. Und dann ist gut, oder?
Gut nachgemacht ist besser als schlecht neu erfunden. Thomas Helmer ging selten einem Zweikampf aus dem Weg. Doch manchmal holte ihn die Vergangenheit ein.
Thomas Helmer mit Abitur 1,8. Und trotzdem hat er nicht erkannt, dass es kein Tor war, was er geschossen hat damals.
Was Thomas Helmer schnell gemerkt hat, beim Doppelpass muss der Moderator auch einstecken können.
Und ihr Schlauberger, die früher selber riesengroße Scheiße gespielt habt, in so Spielen auch sehr, sehr gut und sehr, sehr gut erfolgreich.
Stefan ist ein Führungsspieler gewesen, bei dir weiß ich das nicht ganz so genau, ja, der auch mal das ein...
Ich hatte nur kurz die Binde, um die Platzwahl zu gewinnen. Ich weiß schon, ja, ja, alles klar.
Du hast ja auch Humor. Das weiß zwar nicht jeder, weil du nicht immer so lustig bist, aber...
Lustig wurde es jedenfalls immer, wenn Uli Hoeneß am Telefon war.
Guten Tag oder guten Morgen, Uli.
Guten Morgen, Thomas.
Eine Gelegenheit, die ein erfahrener Moderator natürlich sofort ausnutzt.
Dann könntest du ja eigentlich nächsten Sonntag kommen, oder?
Ja, da muss man schauen, welche Qualität auch eingeladen ist.
Du hast aber gestern gesagt, Niko Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint. Alles Gute. Tschüss.
Ja, tschüss, Uli. Bis bald. Dankeschön.
Und es kommt auch vor, dass man einen Beitrag mit einem Kompliment beendet.
Zum Glück für uns alle und für die Zuschauer moderierst du nicht wie ein Fußballer.
So schaut's aus.
Ja, ich habe schon mal 3 Euro hier. Früher waren nicht alles besser, aber anders. Das haben wir gerade gesehen. Also, ich wusste gar nicht, dass wir so schöne Gespräche hatten. Oder? Ja. Mann, hab ich alles mal. 3 Euro. Ich hab's schon mal angedeutet. Also, wie gesagt, wir schwelgen ja immer so gerne auch in früheren Zeiten. Aber einiges war zumindest bei der Nationalmannschaft doch besser, Katar.
Wir schwelgen gerne sogar noch ein bisschen länger in diesen alten Zeiten. Und gerne auch mit dir zusammen, Thomas. Guck mal genau hin auf dieses Bild, was wir da rausgekramt haben. Europameisterschaft 96, EM-Halbfinale war das damals. England gegen Deutschland, da haben die Deutschen dann gewonnen. Wir wissen alle, wie das Ganze dann ja letztlich ausgegangen ist. Im Elfmeterschießen mit 6:5. Aber wir haben eben unseren Thomas hier, der als ein richtiger Fußballfighter dort vorangegangen ist, nach großem Kampf. Wir sehen beide Knie hier bandagiert mit den Eiskompressen. Also bereit, alle Opfer zu bringen für das Spiel, für seinen Fußball. Und wir alle wissen auch noch 2014, da gab es noch so ein Beispiel bei der Weltmeisterschaft damals. Bastian Schweinsteiger mit seinem Cut von Sergio Aguero zugefügt bekommen in der 109. Spielminute des WM-Finals gegen Argentinien damals. Er hat weitergespielt und wurde so auch zum Sinnbild dieser WM und des Titels und des Kampfeswillens der deutschen Fußballnationalmannschaft damals. Und das ist so ein bisschen etwas, was vielen offensichtlich fehlt momentan. Auch einem gewissen Matthias Sammer, der diesen Sommer ja im Juli dem Kicker ein Interview gegeben hat und Folgendes dazu vermerkte. Wir Deutschen sind, wie man an unserer Fußballgeschichte sieht, immer mannschaftlich geschlossen, robust und kompakt aufgetreten. Wir hatten Einzelspieler, die Genies waren, aber als Mannschaft waren wir eine Maschine. Heute sind wir noch maximal ein Maschinchen. Wie sieht's die Runde?
Stefan, vielleicht, du hast eben schon mal angedeutet. Also mir fehlt auch diese Emotionalität, sich auch mal aufzuregen. Wie, wenn man so eine schlechte Halbzeit wie in der Slowakei spielt, dann kommt man raus und spielt genauso weiter. Woran liegt das? Ja, Mentalität also, ist ja immer dieses Stichwort, aber diese Emotionalität, die wir, weißt du, sich auch mal aufregen, sich ärgern, dem Gegner wehtun.
Ja, aber also Mentalität oder Emotion ist ja auch eine Qualität. Und manchmal, und gleich 3 Euro, alles gut. Aber das muss auch aus der Mannschaft kommen. Und ich glaube, wir haben ja auch zusammengespielt, Nationalmannschaft oder Bayern München ja auch. Dann haben wir uns auch mal ohne den Trainer mal kurz auf dem Platz die Leviten gelesen und haben gesagt, so, das müssen wir jetzt verändern. Also wir haben ja Dinge auch mal selber in die Hand genommen. Das sehe ich in der heutigen Generation nicht oder wenig, dass das kommt. Es kann ja nicht immer nur der Trainer sein. Also jeder hat ja gesehen, bei dem letzten Länderspiel, was schlecht lief, nämlich so ziemlich alles in den ersten 45 Minuten. Und dann muss es auch mal einen Ruck geben. In der Halbzeit und nicht nach dem Spiel.
Ich frage mich, woher das kommen soll. Also, du hast es angesprochen, da muss es dann auch die Spieler geben, wie euch vielleicht damals, die das halt machen, die sich die Spieler packen oder die Mannschaft.
Aber ja, lassen wir das nicht mehr zu oder warum?
Ich glaube, du hast gesagt...
Lassen die Trainer das nicht mehr zu? Wer lässt es nicht zu?
Nee, ich glaube, das Problem liegt darin, dass, also nennt mir außer Joshua Kimmich einen internationalen Topspieler in der deutschen Nationalmannschaft.
Ich habe mich am Donnerstag auch nicht gesehen übrigens als Kapitän, ne? Also komm.
Genau, also den will ich noch mal aber ein bisschen ausklammern, aber im Altersspektrum das beste Fußballeralter 25 bis 30. Nennt mir einen internationalen Topspieler und das ist doch...
Naja, aber dann darf ich mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben für Wirtz wurden 150 Millionen bezahlt.
Ja, aber das ist ja noch kein Führungsspieler, der sich in der Nationalmannschaft packt.
Ich glaube, das geht andersrum. Uli Hoeneß hat es ja gerade gesagt. Diese irren Summen, die da im Spiel sind und Uli hat es ja Montag bei der DFL Versammlung auch gesagt, ist völlig irre alles. Mhm. Und man hat ja auch den Eindruck, dass gerade bei Wirtz und bei Woltemade diese Summen drücken. Die sind ja nicht befreit. Also ich war total enttäuscht von Florian Wirtz, da kann ja viel mehr.
Aber Alfred, bleib mal bei dem, was Philipp angerissen hat. Wie ist das denn? Können wir das nicht mehr? Wird das den Spielern gar nicht mehr beigebracht, Uli, heute? Wird denen nur noch beigebracht, wie sie hinten rausspielen müssen auf dem iPad und nicht mehr wie sie
naja, aber ich finde, jetzt kommen wir ins falsche Fahrwasser. Das ist hier nicht der Abgesang der deutschen Nationalmannschaft oder des deutschen Fußballs. Ich finde, wir haben auch alle Spiele verloren. Wir haben auch Spiele verloren, wo wir katastrophal gespielt haben. Mit Größen wie Beckenbauer, Meier, Müller, Breitner und so weiter. Das hat es alles auch gegeben. Man muss nur aus diesem Spiel jetzt die richtigen Konsequenzen ziehen.
Und was wären die für dich?
Ja, heute Abend geht's los. Ich habe nur ein kleines Beispiel. Ich habe gestern unsere Frauenmannschaft gesehen gegen Bayer Leverkusen. Erste Halbzeit ziemlich schlecht. Leverkusen musste ganz klar führen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Möglicherweise hat der Trainer mal so richtig dazwischen gehauen. Mhm. Denn in der zweiten Halbzeit sind die gerannt, haben alles richtig gemacht, was sie vorher falsch gemacht haben. Und genau dasselbe erwarte ich jetzt von unserer Mannschaft.
Du brauchst, das hat... Ich sehe den Punkt von Stefan Effenberg, das ist von außen auch als Fernsehzuschauer zu beobachten, dass dort quasi so eine Resignation, wenn es so scheiße läuft wie gegen die Slowakei am Donnerstag, dass da so eine gewisse Grundresignation, Grundakzeptanz auch dieses leichten Desasters und dass keiner da ist, der sich richtig auch emotional dagegen stemmt, am besten schon während das Spiel läuft, weil es war schon zur Halbzeit klar, dass hier überhaupt nicht gut läuft. Und da, glaube ich, sind wir schon in so einer Zwischenphase, weil letztes Jahr wurde sich mit Kroos nochmal so eine Führungsfigur, zu der alle aufschauen, die im Zweifel auch mal was sagt, quasi nochmal zurückgeliehen. Kimmich ist noch nicht ganz da. Neuer, da wird jetzt immer wieder hinterher geweint.
Wie viele Länderspiele hat Joshua Kimmich? Ich meine, da kann ich doch erwarten.
Er hat viele, aber es ist natürlich...
Oder erwarte ich zu viel von ihm?
Es ist eine Charakterfrage, ob du zu einem Leitwolf, der
zu all dem, was gefordert ist in einer Krisensituation, tatsächlich befähigt bist oder nicht.
Aber habe ich auf die Nationalmannschaft Lust oder habe ich keine Lust?
Man sollte unbedingt dazu Lust haben. Ich würde denen auch keine mangelnde Lust generell unterstellen, aber offenbar wird die immer erst mit Blick auf das große Turnier entfacht und nicht weit im Vorfeld dieses Turniers, was aber wichtig wäre, weil sonst bist du am Ende nicht bei diesem Turnier.
Warte mal, ich höre gerade... Das ist ein Telefonanruf. Es ist jemand in der Leitung. Uli, du kannst es ja nicht sagen. Du sitzt ja neben mir.
Genau.
Ich bin mal gespannt. Hallo, wer ist denn da?
Ja.
Hallo?
Ja, ich höre alles.
Kalli, bist du das?
Ja, hier ist
er. Ja, moin. Oh, hier, komm. Kalli, was ist los mit unserer Nationalmannschaft? Du hast das Spiel sicherlich am Donnerstag auch gesehen.
Langsam. Zunächst mal Gratulation zu 30 Jahren Doppelpass. Ich finde es auch perfekt, dass heute alle Moderatoren anwesend sind, obwohl ich mich über die auch einige Male ärgern musste. Groß in die Runde. Auch Uli ist jetzt gerade in bester Verfassung. Und wir müssen natürlich hoch. Und ich möchte auch die Experten natürlich ganz herzlich begrüßen. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, Udo Lattek, 800 Sendungen fast. Und dann sehe ich mein sympathisches Ekelpaket, Stefan Effenberg, der auch sehr, sehr gut, also fachlich bei euch argumentiert. Jetzt ganze Fragen.
Kalli, wir haben ein kleines Zeitproblem. Könntest du vielleicht meine Frage erstmal beantworten? Was ist mit der Nationalmannschaft los?
Ja, einfach. Kompetenz und Leidenschaft ist entscheidend für den Erfolg. Im Beruf und auch vor allem im Sport. Dass unsere Nationalmannschaft ganz gut besetzt ist, kann man auch erklären. Bei den letzten EM haben sie unglücklich 2-1 gegen Spanien auch mit einer ungerechten Entscheidung verloren und sind ausgeschieden. Jetzt bei dem WM-Quali-Spiel am Donnerstag in der Slowakei sah das erschreckend schlecht aus. Wenn die gesamte Mannschaft von allen Medien vorwiegend die Note 5 oder 6 erhält und nur der Torwart, den viele am kritischsten sehen, mit Note 3 am besten bewertet wird und sogar noch eine höhere Niederlage verhindert ist, sagt das alles. Das war ein Satz mit X, nämlich gar nichts. Ich gehe davon aus, dass die heute Abend mal Gas geben und das wieder gut machen wollen, wie Uli es eben schon mal gesagt hat.
Gut. Kalli, ich zahle die 3 €. Das werden Sie wieder gut machen. Das ist mein Geld gleich weg. Aber wo wir dich schon mal gerade dran haben, Kalli? Also, Nationalmannschaft, hast gesagt, ein Satz mit X war nix. Leverkusen gilt fast das Gleiche. Wer wird denn Trainer? Du weißt es doch bestimmt. Wir müssen ja mal langsam einen finden. Nach 2 Spieltagen oder 2 Spieltagen in der Bundesliga einen Trainer zu entlassen, hat auch noch nicht jeder geschafft.
Ja, man muss sagen, nach den souveränen 2 Bundesliga-Spielzeiten steht Bayern nach den vielen Abgängen von absoluten Leistungsträgern vor einem Neustart. Ich habe schon vor Saisonbeginn erklärt, dass ich einen doppelten Salto machen würde, wenn sich Bayer für den internationalen Wettbewerb qualifizieren würde. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistung der Mannschaft war in den ersten beiden Bundesligaspielen schwach. Ich fand das gut und richtig, dass Fernando Caro und Simon Rolfes die Notbremse gezogen haben und jetzt einen Trainerwechsel vornehmen. Jetzt haben sie auch klar gezeigt, dass sie mit der Wahl des neuen Trainers nicht ins Schwarze getroffen haben. Mir ist so ein Verhalten lieber drumherum geeiert.
Kalli, ich möchte nur einen Namen. Wer wird jetzt Trainer? Wer wird Trainer? Du weißt es doch. Sag schnell.
Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde es dir auch nicht sagen, wenn ich was wüsste. Nein, ich bin ja hier nicht. Ich bin jetzt der Pressesprecher von Bayer Leverkusen, aber ich muss sagen.
Aus welchem Land kommt der neue Trainer? Aus welchem Land kommt der Trainer denn, der neue?
Ich habe volles Vertrauen. Ich kenne meinen Länder nicht so aus. Ich habe einen Erdkunde immer eine 5. Also was ich sagen will, ich habe völliges Vertrauen zu Fernando Caro, Simon Rolfes, als die vor 3 Jahren den Xavi Alonso verpflichtet haben. Haben doch von euch auch so viele Schlauberger gesagt, Ja, als Fußball war er Weltklasse als Spieler. Aber als Trainer hat er nur Jugendmannschaft trainiert. Und es war ein Volltreffer. Also ich habe Vertrauen in die beiden, Frau Fernando oder Simon Rosenkuss, dann Julius.
Kalle, danke. Wir haben uns sehr gefreut. Schönen Tag, mach's gut.
Cheers.
Tschüss. Uli. Wenn ich eine Bitte äußern darf, ja? Gib Kalli zukünftig nicht diese Nummer hier ja, weiter, ja? Ist das okay für dich? Was glaubst du denn, Leverkusen?
Ja, ihr könntet ja die Sendung vielleicht eine Stunde verlängern, dann kann man ihn wieder einladen.
Das ist eine gute Idee. Ein Wort zu Leverkusen. Hat es dich sehr überrascht?
Nein, in Leverkusen kommen ja viele Dinge zusammen. Man hat ja die halbe Mannschaft ausgewechselt. Dann sind sie nach Brasilien ins Trainingslager gefahren, auch nicht gerade mannschaftsbildend. Und da hat es jeder Trainer schwer. Und ich war schon sehr überrascht, muss ich sagen, dass man einen Trainer nach 2 Spieltagen entlässt. Das hätte man sich vielleicht vorher überlegen können.
Gut. Unprofessionell.
Also, ich danke euch, dass ich hier kurz sitzen durfte beim 30. Geburtstag beim Doppelpass. Gleich über den Flo wieder. Jetzt gibt es erst mal ein paar Hinweise unseres Sportwettpartners.
Wir sind zurück im Airport Hilton. Thomas hat es echt versucht, den Kalli zu stoppen.
Ich hab's gemacht. Ja.
Aber es geht nicht so leicht. Und ich muss sagen, es ist echt lustig, da zu sitzen in der ersten Reihe. Zwischen den beiden, die alle so ein paar Kommentare so flüstern.
Ja, permanent, also, ne? Oder?
Das, ja, jetzt kannst du wieder zuhören,
was
sie dann über mich zu sagen haben. Wir freuen uns, weiter zu diskutieren in der Runde. Uli Hoeneß hat ja vorhin gesagt, oh, wir müssen über Fußball reden, nicht über Transfers. Aber dieser Transfersommer, der war so außergewöhnlich, dass wir hier natürlich nicht drum rumkommen.
Beim FC Bayern fragt man sich womöglich, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Transfersommer, wie er früher einmal war, als dieser Verein seine Wunschspieler noch bekommen hat, anstatt sie allesamt nach England abwandern zu sehen. Denn gegen die Premier League kann auch der FC Bayern nicht mehr mitbieten. Das Problem ist, englische Clubs bekommen die Spieler, die sie wollen und geben nur die her, die sie nicht mehr wollen. Und hier muss sich jetzt auch Bayern bedienen. Der Nachteil? Auch die zweite Wahl kostet mittlerweile ein Vermögen. Uli Hoeneß hält die Entwicklung auf dem Transfermarkt für, Zitat, Gaga. Er und der Aufsichtsrat haben deswegen gefordert, besser zu leihen anstatt zu kaufen. Eberl und Freund ist das auf den letzten Drücker auch gelungen. Aber Nicolas Jackson wird der teuerste Leihspieler der Bundesliga-Historie. 16,5 Millionen für ein Jahr plus ein zweistelliges Gehalt. Nicht wirklich eine Sparmaßnahme, aber wohl notwendig, weil der Kader zu klein war. Da fragen wir, wie gut oder wie gaga war eigentlich der Transfersommer des FC Bayern, Herr Hoeneß?
Es war eine Zeit offensichtlich, die Ihnen nicht nur gefallen hat. Dieser Transfersommer, aber aus Sicht des FC Bayern, Ihres FC Bayern, war das jetzt gut oder also, ist das irgendwie bitter, dass man das alles mitmachen muss?
Herr Sohle, der in seinen Kommentaren ja immer überspitzt darstellt, hat offensichtlich von den Gedanken, die beim FC Bayern vorherrschen, keine Ahnung. Tatsache ist, dass wir beim FC Bayern sehr zufrieden sind mit diesem Transfersommer. Wir sind der eigentliche Gewinner dieses Transfersommers. Weil wir eine Mannschaft haben, die sehr stark ist, die musste man nicht um 3-4 Spieler ergänzen. Natürlich hätten wir gern Florian Wirtz gehabt, aber für 150 Millionen hätten wir den nie gekauft. Wir hätten gern den Nick Woltemade gehabt. Wir haben 55 Millionen geboten und Stuttgart wollte 75. Jetzt haben sie ihn offensichtlich für fast 90 nach Nottingham verkauft. Aber Newcastle. Was Nottingham da macht, hat ja mit Fußball nichts
Newcastle.
Zu tun.
Newcastle.
Aber das ist ja Monopoly. Ja. Rücke vor bis zur Schlossallee, dann kommt irgendein Scheich und dann kannst du kaufen. Das hat man nicht. Und wenn sich jemand aufregt über diese Leihgebühr, erstens ist sie nicht 16,5, weil der Spieler und sein Berater 3,5 Millionen übernommen haben. Das heißt, der Spieler kostet 13,5. Und wenn ich die 13,5 sehe, dann finde ich das überhaupt kein Problem. Weil wenn ich einen Spieler für 5 Jahre für 80 Millionen kaufe, kostet es ihm ja auch 16 Millionen Abschreibung. Und so sind es 13. Also das ist ein gutes Transferjahr. Und dann kommt noch etwas.
Aber er bleibt ja, wenn er nach dieser Saison bleibt, dann kommt ja noch das große Geld, was bezahlt werden muss.
Nein, das muss ja nur dann bezahlt werden, wenn der 40 Spiele von Anfang an macht. Die macht er nie. Ach da so. Brauchen Sie sich keine
Ja gut, dann wissen wir doch Bescheid.
Ja. Und dann noch etwas. Man muss im Leben irgendeinen Tod sterben. Ich zahle gleich 3 €. Wenn wir jetzt noch mal 1-2 Spieler für 50, 60 Millionen gekauft hätten, und wir kriegen ja im November 3 Neuzugänge, die kosten nichts.
Verletzte Spieler, die zurückkommen.
Musiala, ja. Davis und Ito. Und dann haben wir auch noch junge Spieler. Die TZ hat die Woche wochenlang verlangt, dass wir neue Spieler kaufen. Kaum ist das Transferfenster zu, schreiben sie, was ist mit den jungen Spielern vom FC Bayern? Jetzt haben wir eine Mischung, so 15, 16 starke Spieler und 2-3 junge, die der Trainer jetzt gezwungen ist, irgendwann einzubauen. Und wenn das gelingt, dann ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten.
Trotzdem noch eins. Noch eins. Sie haben gerade vom Monopoly-Spiel gesprochen. Die Schlossallee, die war ja lange an der Säbener Straße. Das ist vorbei?
Ja, aber die Schlossallee ist nur deshalb nicht mehr beim FC Bayern, weil Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar jetzt mitspielen. Und gegen die hast du keine Chance. Und deswegen ist es in dem Geschäft, das wichtigste Wort in dem Geschäft heißt Nein sagen. Nein sagen zu diesen verrückten Auswüchsen. Und irgendwann haben diese Scheiß auch die Schnauze voll.
Das glaube ich nicht. Das ist die Hoffnung vielleicht. Nee?
Ich wünschte, Uli Hoeneß hätte recht, weil die stören mich auch im Profisport immens. Ich glaube aber, dass es nicht der Fall sein wird, dass die Scheichs ihr Interesse daran verlieren. Ich verstehe auch die Sichtweise. Es war unter den Rahmenbedingungen, die jetzt herrschen, ein okayes Transferfenster für den FC Bayern. Aber die Rahmenbedingungen sind dramatisch anders geworden. Früher war es das Ziel des FC Bayern, die 1-2 jungen Identifikationsspieler aus Deutschland zum FC Bayern zu holen, dass sie auch Identifikationsspieler des FC Bayern werden. Das ist offenbar gegen das große Geld, was dort aus anderen neuen politischen Töpfen kommt, nicht mehr machbar.
Und ob
noch ein Satz, ja, Ihre Argumentation wäre total richtig. Wenn irgendein anderer deutscher Club uns die Spieler weggenommen hätte, dann hätten wir gesagt, oh, hoppla.
Ja, aber der FC Bayern agiert ja international.
Ja, aber es hat sich was verändert. Wir müssen alle begreifen, dass sich im Leben auch was verändern kann. Und hier hat sich die Welt diametral verändert. Und trotzdem, wir müssen dem Rechnung tragen.
Trotzdem ist ja die Frage, ob dieser Transfersommer gut war, wird wahrscheinlich am Ende der Saison abgerechnet. Ist immer so. Ist denn das sportlich, Stefan, aus deiner Sicht so, dass dieser Kader, der jetzt da ist, der von Harry Kane und auch von Kompany als relativ dünn bezeichnet wurde, dann kam Jackson noch dazu, dass der reicht für die sportlichen Ziele des FC Bayern? Weil das wird sich nicht ändern, diese hohen Ziele.
Ja, also national auf jeden Fall. Aber du brauchst ja immer in der entscheidenden Phase, und das weißt du ja auch, im März, April brauchst du eben deine Führungsspieler, die eben mitentscheidend sind auf dem Platz, die musst du bei 100% haben. Wenn das gegeben ist, dann hat auch international Bayern München eine Möglichkeit, um die Champions League mitzuspielen. Sie sind nicht mehr dieser Favorit oder direkt dahinter. Da haben sich andere Vereine zwischengeschoben, glaube ich. Aber Bayern München muss sich nicht verstecken, in keinster Weise. Grundvoraussetzung ist, und das war im letzten März, April anders, als es in die entscheidende Phase kam, viele Verletzte gehabt, viele wichtige entscheidende Spieler, die verletzt waren, langfristig auch verletzt waren. Und dann hast du in der Champions League dann wirklich keine Chance. Das muss natürlich bei, aber das ist ja bei allen Vereinen so. Ja, ist ja nicht nur bei Bayern München so. Das Glück müssen ja die anderen Vereine denn auch haben. Und aber sie sind also, sind gut aufgestellt.
Auf wir müssen Fall. Eine kurze Unterbrechung machen an dem Punkt. Wir sprechen gleich darüber weiter.
Ein Satz noch.
Ja, gerne, ein Satz.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es im Dezember, Januar auch noch eine Transferperiode gibt. Wenn wir feststellen, dass wir international gut drauf sind und vielleicht Chancen haben, ganz weit zu kommen, dann kann man im Januar noch nachlegen, weil dann haben wir auch genug Geld, um das zu tun.
Trotzdem gab es einen Satz auf dieser mehrfach zitierten DFL-Veranstaltung, der viele irritiert hat. Da hat Uli Hoeneß nämlich gesagt, wir gehen in diese Champions-League-Saison wie Hoffenheim
in die sozusagen Bundesliga.
In die Bundesliga als Außenseiter. Das sind neue Töne. Ja. Wie das gemeint ist, darüber sprechen wir gleich. Hier im Doppelpass zum 30. Geburtstag dieser, wie ich finde, wunderbaren Sendung. Also bis dann. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser Jubiläumsausgabe des Doppelpass. Hier, wo alles 1995 begann, in der Halle des Airport Hilton in München, wo immer noch der Doppelpass stattfindet. Wir sind mit Uli Hoeneß hier und mitten in diesem Transfersommer gelandet. Und da gab es ja auch so ein paar atmosphärische Geschichten, die da mitgeschwungen haben. Und Katharina bringt uns da auf den Stand, bevor wir hier in der Runde weitermachen.
Ja, wir haben ja eben gerade schon noch mal gehört von Uli Hoeneß, wie das Ganze jetzt letztlich dann auch noch mal als Wrap-up gesehen wurde. Nick Woltemade, dieser Transfer-Poker, welche Ausmaße der letztlich angenommen hat. Aber es gab einen Zeitpunkt, da hatte Lothar Matthäus in seiner Form als Experte sich dazu geäußert, seine Meinung kundgetan und damals gesagt, ich finde es richtig, dass Bayern sich um ihn bemüht, wobei ich 60 Millionen Ablöse zu wenig finde. Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht. Das war seine Aussage damals, die offensichtlich bei Herrn Hoeneß für Aufsehen gesorgt hat, die ihn geärgert hat, weil in seinen Augen dadurch die Transfersummen nach oben getragen würden. Und er selbst sagte dann dazu, Lothar Matthäus, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Also für uns natürlich sehr unterhaltsam, eine deutliche Aussage, aber uns interessiert viel mehr, Herr Hoeneß, gibt es denn ein Austausch zwischen Ihnen und Lothar Matthäus außerhalb der Medien aktuell?
Ja, wir haben uns gestern getroffen beim Frauenspiel, aber wir geben uns auch die Hand. Aber sonst haben wir relativ uns wenig zu sagen, weil ich festgestellt habe, dass er noch keine neue Tasse gefunden hat. In dem Zusammenhang muss man mal sagen, das muss man auch mal sagen, Didi Hamann, nicht so ganz unter Lothar, die reden aus einer Position völlig ohne Verantwortung. Ich kann ja mal locker 100 Millionen in den Raum stellen und es gibt viel zu wenig Journalisten, die das mal analysieren oder auch mal kritisieren, weil wenn die Stuttgarter den jetzt für 40 oder den Woltemade für 50 oder 60 Millionen gegeben hätten, sie waren so unter Druck. Und durch solche Aussagen werden sie noch mehr unter Druck gesetzt. Wenn man da schön im Sky-Studio sitzt oder in der Bild-Zeitungsredaktion, dann kann man alles verlangen. Ja? Aber man muss das Geld erst mal einnehmen, bevor man es ausgibt.
Schon richtig.
So habe ich als Schwabe das gelernt.
Aber er ist ja jetzt für 90 Millionen gegangen. Also er hatte ja offensichtlich recht.
Nein.
Warum nicht?
Nein, er hatte eben deshalb nicht recht, weil er ja nicht von Fußballfachleuten gekauft wurde, sondern von irgendeinem Ölkonzern in Saudi-Arabien. Und bei denen spielt doch
ja,
das Geld.
Ja, aber Newcastle hat ja auch einen Sportdirektor
ja,
und einen
ja,
Trainer.
Ja, aber der hat doch nichts zu sagen. Der hat doch nichts zu sagen. Die entscheiden.
Und die hören auf, was Lothar Matthäus bei Sky oder bei der Bild-Zeitung sagt
aber,
und zahlen dann
aber
das.
Der Hintergrund war doch folgender. Die haben den Isak, ihren Stürmer, der vor vielen Jahren bei Borussia Dortmund gespielt hat,
und nicht
für 140 Millionen nach Liverpool verkauft. Und jetzt haben die gesagt, 140 und die wollen nur 90 für den Woltemade. Das ist ja ein Schnäppchen. Wenn der als 100 gekostet hätte, wäre es genauso. Da kenne ich den Witz,
das sagt
ein Bauer zum anderen, du, gestern habe ich ein super Geschäft gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe zwei Schweine a 50.000 verkauft. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe vier Hühner a 25 eingetauscht.
Okay.
Aber trotzdem. Ich mal was sagen.
Ja, bitte.
Ja.
Ich möchte nur auch noch für Lothar so ein bisschen in die Bresche springen
aber,
gleich.
Aber ja? Uli, das finde ich jetzt nicht ganz in Ordnung von dir, wenn ich das sagen darf. Also, du kannst ja mit deinem Lothar deine Probleme haben. Aber ich halte ihn für einen guten Experten. Und eins muss man ja wirklich sagen, egal wer den Volte Martins Plus gekauft hat, er hat die Summe gebracht, die Lothar angesprochen hat.
Ja, hat
und deswegen
gehabt.
Hat er
hat
einfach...
Glück gehabt.
Bitte?
Stuttgart. Hat er Glück gehabt.
Hat er Glück gehabt, ja, aber deswegen kannst du nicht sagen, du hast keine weitere Tasse gefunden. In dem Fall müsstest du ihm die Tassen, du müsstest ihm die Tassen wieder in den Schrank
nein,
stellen.
Nein, er fühlt sich jetzt im Recht und ich gebe ihm das Recht nicht, weil das, was da passiert ist, hat er mit dem normalen Fußball nichts zu tun, denn wir sind uns doch
das
alle einig.
Das weiß aber Lothar auch.
Nick Woltemade ist ein super netter Kerl, ein guter Fußballspieler.
Deswegen aber wollten Sie ihn ja auch.
Ja, aber er ist keine 90 Millionen Euro wert. Das ist
trotzdem, wenn Lothar Matthäus dieses Geschäft auch mit den Auswüchsen offensichtlich richtig einschätzt und so eine Summe
ja,
in den Raum
stellt. Gehabt.
Ja, aber dann müsste man eher sauer sein auf die Saudis oder ja, so anstatt sich an Lothar abzuarbeiten.
Der Lothar ist ständig da, den kann ich packen, die Saudis kann ich nicht packen.
Okay. Ob sich die Situation nur dadurch ändert, die Preise realistischer werden, das ist die große Frage, oder?
Es ist, man muss sagen, dieser neue Faktor, insbesondere Saudi-Arabien, zum einen mit der eigenen Liga, die sie dort aufbauen, wo sie ja auch unzählige Summen zahlen, die dann andere europäische Vereine wieder ausgeben können, als auch mit diesem Konstrukt, dass sie einen englischen Traditionsverein Newcastle übernommen haben und dort jetzt alles reinpumpen. Das ist eine neue Dimension. Früher gab es Sponsoren für Vereine, da gab es auch sehr, sehr viel Geld. Aber das ist eine andere Dimension, weil es politisches Geld ist. Saudi-Arabien ist wirklich eine mittelalterliche Diktatur. Im Demokratieindex auf Rang 143 von 146. Keinerlei Rechte hat die Zivilbevölkerung dort. Und das wissen die Herrscher und sie wollen trotzdem wie ein moderner Bling-Bling-Staat dastehen. Dafür pumpen sie alles in die Bling-Bling-Bling-Bling-Welt Profifußball. Und das macht natürlich alles, was wir bisher kannten, kaputt. Das ist so.
Ja. Wir werden dieses Thema gleich weiter verfolgen, weil das natürlich eins ist, was uns hier in Deutschland massiv bewegt. Ja? Also dieses Geld, aus welchen Quellen kommt das, was für Auswirkungen hat das auch auf unser Geschäftsgebaren hier? Was bedeutet das für so einen Verein wie den FC Bayern München? Aber wir machen die Sendung ja nicht so, dass ich die nur mache, weil wir haben ja 30-jähriges Jubiläum. Und deswegen freue ich mich jetzt mal nach vorne zu gehen. Zum Mann der ersten Stunde, meine Damen und Herren. Rudi Brückner übernimmt jetzt gleich. Rudi. Ja, da ist schon, da ist eine ganze Menge drin gewesen. Ne?
Dieses eben angesprochene schmutzige Geld, ja,
ja,
das haben die Bayern ja auch genommen, gerne, von den Saudis. Darüber reden wir gleich.
Ganz ruhig.
Das machen wir gleich.
Aber erst schauen wir, und da gab es viele, ein paar Highlights aus deiner langen Doppelpass-Geschichte an. Gut.
Schon beim allerersten Doppelpass wird deutlich, hier geht ein gehaltvolles und hochprozentiges Format an den Start.
Herzlich willkommen, liebe Gäste, herzlich willkommen zu Hause.
Seit 1995 wird im Doppelpass Tacheles geredet und bei Rudi Brückner kannten sogar alte Freunde wie Udo Lattek und Uli Hoeneß keine Verwandten.
Udo, hier werden natürlich auch von euch Kritikern und ehemaligen Spielern und Trainern in den letzten Wochen und Monaten, ihr stellt euch alle so dar, wie wenn ihr in eurem ganzen Leben nie Verfehlungen gemacht habt. Ihr habt alle Spiele gewonnen, ja, ihr habt alle Spiele gewonnen, ihr wart nie zwei Bier zu viel trinken, ja, und so wird ein Bild von einem Spieler Oliver Kahn gezeichnet, das ist eine Sauerei.
Ich bin kein Angestellter des FC Bayern, ich habe meine freie Meinung. Und die werde ich auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es.
Aber ihr kritisiert oft Dinge.
Ich möchte das Pauschalurteil. Ihr
auch du,
möchte
die du für
auch
dich
ich, aber nicht
in
ihr.
Leben nicht immer akzeptiert hast.
Da musst du ganz ruhig sein, Uli.
Ja, okay.
Dicke Luft im Doppelpass, doch Rudi Brückner nimmt Druck vom Kessel.
Ich finde es besser, wenn Sie beide mal austeilen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Und sich dann wieder zusammenreißen. Ja? Also.
So ist Fußball, oder?
Können wir hiermit auch festhalten, damit Fußball Deutschland auch wieder weiß, dass ihr beide euch wieder vertragen habt?
Sowieso. Du hast doch gar nicht gestritten.
Ach so, was war das denn
dann? Normalerweise werden Gäste im Doppelpass vom Moderator gegrillt. Manchmal war es aber auch umgekehrt.
Sie sind der Moderator, aber Sie bestimmen nicht die Reihenfolge. Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch sitzt.
Das ist eine gute Idee.
Rudi Brückner war und ist der Mann für die unbequemen Fragen. Und manchmal bekam er auch die unbequemen Gegenfragen.
Gladbach, das ist Lienens letzte Chance im Profifußball. Ist das Ihre letzte Chance im Profifußball? Für sich selber auch? Dass Sie sagen, also Gladbach, wenn es geht, dann in Gladbach?
Aber ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also, wenn.
Welcher Blödsinn?
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo Sie jetzt zum Beispiel schon überall gearbeitet haben. Hm. Sie haben auch schon verschiedene Sinn. Vielleicht ist das Ihre letzte Chance hier, der Doppelpass zum Beispiel?
Mag sein.
Heute weiß man, sowohl Ewald Lienen als auch Rudi Brückner und der Doppelpass haben sich danach noch jahrzehntelang erfolgreich in der Szene gehalten. Bis heute. So schaut's aus.
Ja. So. Also, Stichwort schmutziges Geld. Uli, was hast du vorhin gesagt? Unser Konto ist voll, wir können ja jederzeit auch noch mal ein paar Spieler holen. Aber das ist schmutziges Geld. Ist das von den Saudis so voll, das Konto?
Das ist gar nicht voll, weil wir mit denen nichts zu tun haben.
Katar Air, Emirates.
Haben wir auch nicht. Kein Geld von, aber ich finde zum Beispiel Emirates eine sehr seriöse Fluglinie, die bei uns... die bei uns einer der Sponsoren ist, und da halt habe ich überhaupt kein Problem. Aber nur eine Geschichte zu den Saudis. Wenn wir bei unserer Jahreshauptversammlung oder wenn der Präsident bei unserer Jahreshauptversammlung sagen würde, gäbe es 50+1 nicht, wir verkaufen jetzt 25% der Aktien an die Saudis, dann ist der so lange noch genau eine Minute Präsident gewesen, der wurde von der Bühne geholt. Das muss man auch mal sagen. Wir müssen auch ein bisschen das oder in erster Linie das tun, was unsere Mitglieder wollen. Und die wollen keinen Saudi-Aktionär.
Aber sie wollen auch, dass die Bayern auch mal wieder die Champions League gewinnen.
Aber nicht auf der Basis.
Aber wie soll das sonst passieren? Das Problem ist doch wirklich, international spielen offensichtlich die deutschen Clubs, Stefan, in der zweiten Liga.
Ja, es wird schwierig. Er hat es ja vorhin gesagt, wir sind Hoffenheim eigentlich so wie Hoffenheim in der Champions League. Und das hat sich halt geändert. Und wenn er das ausspricht, dann hat er das ja angenommen. Dann hat sich die Situation verändert.
Und dann?
Ja, dann drücken wir den FC Bayern die Daumen.
Aber Daumen drücken reicht nicht. Also das Problem ist doch, wir wollen auf der einen Seite... Ich weiß nicht, wie es in der Runde ist, aber 50+1 wird immer mal diskutiert, aber da will so keiner richtig ran. Auch der FC Bayern als der Größte der Liga nicht. Gleichzeitig sagen aber alle, ja, aber wir wollen auch mal wieder was gewinnen.
Ja, Uli hat ja gerade richtig gesagt, wir müssen einen Tod sterben. Und ich fürchte, dass der Tod ist, dass wir international keine Chance mehr haben. Dass wir also eine Ausbildungsliga, eine lokale Ausbildungsliga werden und international keine Chance mehr haben. Es sind ja nicht nur die Saudis und nicht nur die Scheichs,
amerikanische Hedgefonds.
Und in Frankreich wird jetzt der FC Paris gerade groß. Der gehört dem reichsten Menschen Europas, Herrn Arnaud. Der ist ein seriöser Geschäftsmann. Ja, wenn der Spaß daran findet, wird der euch auch abhängen.
So, aber da kommt doch jetzt der Konter. Jetzt kommt der Konter. Wir können doch hingehen und sagen, okay, wir können da bei den Großen nicht mehr mitspielen. Wollen wir auch nicht. Also setzen wir auf unsere Campus. Gibt es eigentlich eine Mehrzahl von Campus? Campus ist noch der intellektuelle Campi.
Campi.
Ja, die Campis. Die Campis. Das klingt wie Scampis. Aber egal. Also wir setzen auf den Nachwuchs.
Ja.
In allen Clubs.
Das dauert 10 Jahre.
Ja, und?
Ja.
Erleben wir doch noch.
Oder? Wenn du so viel Geduld hast, bitte.
Aber ich bin ein anderer Meinung, Alfred, weil du hast gesagt, international haben wir gar keine Chance mehr. Dann wiederhole ich.
Wir kommen dahin, dass wir keine Chance mehr haben. Weil die Entwicklung geht doch weiter.
Aber das ist ja die Motivation, genau das Gegenteil zu zeigen mit den Mannschaften, die wir ins Rennen schicken.
Mir macht es
also
so viel
Bayern
Spaß
München,
wie lange nicht.
Was Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund.
Genau.
Ich finde schon, und ich wiederhole mich, dass die uns in den letzten Jahren immer international gut vertreten haben. Frankfurt Euroleague-Gewinner, Dortmund war im Finale der Champions League. Ich glaube, auch wenn du das Finale verlierst, sind das großartige Erfolge. Du musst es ja als Motivation nehmen, zu sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen kleiner, aber wir nehmen den Kampf gegen die da oben an. Genau. Und die Garantie übrigens hat man auch nicht. Wenn du siehst, PSG, die sind mal aufgelaufen mit Mbappé, mit Neymar und mit Messi.
Und haben verloren.
Das war das Schlimmste überhaupt. Also die Garantie hast du ja überhaupt nicht.
Also ich meine, der Vorteil ist ja, wenn du Neymar aus dem Spiel nimmst, spielst du ja nur gegen 10. Ne? Also er ist ja, nach hinten macht er nichts. Also insofern, es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, gegen solche Stars auch zu gewinnen. Und wenn man so sieht, also Julian Nagelsmann hat ja vieles falsch gemacht seit Donnerstag. Aber eins hat er richtig gesagt, David gegen Goliath ist immer noch das Spannende im Fußball.
Absolut.
Und David hat David eine Chance. Und vielleicht müssen wir mehr auf David setzen. Was meinst du?
Es ist eine Riesenchance, glaube ich, auch für Vereine wie den FC Bayern und Borussia Dortmund, dass quasi der Rest der fußballbegeisterten Bevölkerung im internationalen Wettbewerb wieder mitfiedert, weil sie wissen, die gehen als Underdog da rein, gegen die anderen Vereine, die zum Teil das Geld direkt aus Saudi-Arabien und Co. bekommen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die 50+1-Regel behalten, weil ich rede hier wirklich als nicht nur als politischer Beobachter, sondern als glühender Fan eines Vereins, der gerade nicht so erfolgreich ist. Borussia Mönchengladbach mit großer Tradition. Wenn ich als Fan, das würde fallen und dann kommt ein Investor aus Saudi-Arabien, der das aus dem Staatsfonds macht, also quasi als Untergebener des dortigen Kronprinzen, der Journalisten ermorden lässt etc. Und dadurch hätte mein Verein dann wieder Chancen auf die Meisterschaft. Ich würde sagen, nein.
Aber, ja, hast du völlig recht. Vielleicht müssen wir wieder moralisch Fußball spielen.
Ja, es klingt immer, es ist auch verpönt jahrelang gewesen. Aber ich finde, wenn man sieht, aus welchen Quellen dieses Geld kommt, dann ist Moral nicht der schlechteste Ratgeber.
Aber Herr Fähnchen, das ist ja nicht alles Saudi-Arabien. Wir haben auch wirklich, du hast es gerade selbst gesagt, US-Hedgefonds, die das auch machen. Ja. Die bringen keine Journalisten um. Und ich glaube einfach, wir können und da. Bitte?
Noch nicht bringen die keine um.
Da weiß er mehr.
Wer? Die amerikanischen Journalisten. Aber wir wollen jetzt keine politische Diskussion machen.
Hedgefonds bringen.
Du weißt aber, was in Amerika los ist. Also die Hedgefonds hängen da auch mit drin. Aber mach mich
weiter. Wo hängen die drin? Die bringen Journalisten.
Trump. Wir wollen jetzt.
Vielleicht sollten wir jetzt mal in die Pause gehen.
Ja.
Was ist das eben der Fehler. Wir müssen nicht in die Pause gehen, sondern wir müssen dann sagen, wenn wir über moralischen Fußball reden, dann müssen wir auch wirklich über Moral reden.
Ja, aber Oliver Kahn, können wir noch mal einmal einen Schritt zurück machen, finde ich. Weil ich finde, die Tiefstapelei, die hier gerade in Bezug auf den deutschen Fußball und beim FC Bayern gemacht wird, ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Weil ich gucke auf diese Mannschaft, ich gucke auf die erste Elf vom FC Bayern. Das ist Top 5 in Europa nach wie vor. Und ich weiß nicht, warum wir mittlerweile davon ausgehen, dass viel Geld auch viel Erfolg bedeutet, weil das war in den letzten Jahren nicht immer so. Es ist nicht so, dass all die, über die wir gerade gesprochen haben, erst seit letztem Jahr oder so in den Fußball investieren. Wenn wir davon ausgehen, müsste Chelsea schon mindestens einmal Champions-League-Sieger geworden sein. Dann wäre PSG nicht nur einmal Champions-League-Sieger geworden. Inter Mailand stand letztes Jahr im Champions-League-Finale. Da hängen auch Investoren mit drin, ja. Aber die haben nicht ansatzweise das Geld zur Verfügung wie PSG, wie Manchester City.
Die wissen bis heute nicht, wie sie gegen uns gewonnen haben.
So?
Stimmt.
Ja. Dann würde ich aber. Borussia Dortmund weiß, glaube ich, auch nicht, wie sie ins Champions League-Finale das Jahr davor gekommen sind. Aber die standen vor 2 Jahren im Champions League-Finale. Also wir brauchen nicht so tun, dass die englischen Vereine mit ihrem ganzen Geld nur richtige Entscheidungen treffen.
Naja, er hat ja angefangen, er hat ja Hoffenheim gesagt.
Ja, den Vergleich habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Ich weiß, wo der herkommt, ich verstehe den Gedanken, aber wie gesagt, also
es war ja nur plakativ.
Ich weiß, die Außenseiterrolle, ich hätte jetzt vielleicht nicht Hoffenheim genommen, weil die haben keinen Top-5-Kader in der Bundesliga, so wie Bayern in Europa beispielsweise, und auch ein bisschen mehr Geld haben die Bayern dann doch zur Verfügung im Vergleich.
Aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden so heiß sein wie nie zuvor, weil wir jetzt ehrgeizig sind, allen zu zeigen, dass es auch so
ist. Das finde ich gut.
Weil die Außenseitersituation wieder da ist. Ja, das hat auch Vorteile. Absolut. Aber dann muss man auch die jungen Spieler bringen.
Ja, aber es ist natürlich schwierig, wenn man FC Bayern heißt und Ein Lennart Karl ist ein super Spieler. Ich habe den kürzlich in Zürich, bin ich extra mitgeflogen, um mal den 90 Minuten zu sehen.
Boah. Aber vielleicht,
Alfred, 17 Jahre.
Deshalb frage ich dich besonders, weil der Springer-Konzern da ja immer ganz vorne wegläuft. vielleicht müssen wir auch tatsächlich, wir Medien, auch Geduld nehmen. Indem wir sagen, Karl ist einer, stell ihn auf, mach ihn, lass ihn ruhig mal ein paar Spiele schlecht spielen.
Nein, die Vereine müssen auch die Geduld haben. Ja, wir wissen ja, dass wir in Deutschland jungen Spielern von allen Top-Ligen die wenigste Einsatzzeit gestatten. Ich glaube, Uli Hoeneß verstanden zu haben, warum er gesagt hat, wir leihen nur noch. Er hat einen guten Kader, wie du gesagt hast. Ja. Und hinten aufzufüllen für die Breite, wenn man da auch nochmal 70, 80 Millionen Transfers macht, das ist wirklich Irrsinn. Ich nehme an, dass du forderst intern, dass jetzt die jungen Leute
haben. Natürlich.
Richtig?
Und so. Unser Trainer macht
das. Dann muss er ihn aber auch spielen lassen.
Und Trainer, das vermisse ich. Ohne Trainer geht es nicht, aber, ja, aber er lässt
ihn nicht spielen.
Er hat uns das zugesagt, dass er im Laufe der Saison den einen oder anderen einbauen wird.
Ja,
das ist doch okay. Gut.
Ja, aber wann?
Also halten wir fest aus diesen letzten Minuten, wir wollen moralischen Fußball. Wir wollen das schmutzige Geld nicht waschen. Was nehmen wir noch mit?
Ich bin als Journalist gefährdet, weil alle wollen mich umbringen.
Ja, genau. Das hat er nicht verknust. Ne? Das können wir jetzt nicht mehr vertiefen. Machen wir später noch.
Ja.
Und entscheidender ist an mir an der Stelle, was sage ich mit Max Eberl? Der Name ist noch gar nicht so richtig gefallen. Und da frage ich mich wirklich, der Junge hat es ja nicht ganz einfach gehabt in den ersten zwei Jahren, aus verschiedenen Gründen. Und ich denke mal, das können wir gleich dann in der nächsten Runde vertiefen. Ja. Das war's. Also, aus meiner Runde. Schönen Dank, dass ich mit euch reden durfte mal wieder. Und jetzt übernimmt wieder der Flo.
Nochmal herzlich willkommen. Hallo aus München, aus dem Airport Hilton. Nächste Runde. Ein Doppelpass zum 30. Jubiläum. Rudi hat 95 begonnen und jetzt sind wir 2025. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass diese Sendung, diese verrückte Sendung 30 Jahre hält, oder?
Nee, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, das wird so grau, wie meine Haare dann doch geworden sind.
Ist es aber nicht. Ist immer bunt und interessant geblieben und hoffentlich noch ganz lange. Rudi, danke für den Moment. Wir haben jetzt einen neuen Gast bei uns in der Runde, den ich begrüßen muss, unseren Fanexperten. Wir hatten ja aufgerufen, aus dem Fankreis jemanden, der hier mitdiskutieren will. Und das ist Benny Lexer. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gleich natürlich deine Fragen, unter anderem an Uli Hoeneß. Und du hast ja gerade schon gesagt, Max Eberl, was hat der eigentlich für eine Situation? Wie angenehm ist das Leben für ihn als Sportvorstand beim FC Bayern auch in dieser Transferphase gewesen? Und wie wird es weitergehen? Weil es gab ja schon Rücktrittsgerüchte.
Der Transfersommer war wild, teuer und unruhig. Und er hat auch in der Führung des FC Bayern Spuren hinterlassen. Die Bosse haben sich von der Unruhe des Marktes anstecken lassen. Auf der einen Seite teure Wünsche, für die man viel Geld locker gemacht hätte. Gleichzeitig wurde aber auch ein strikter Sparkurs ausgerufen. Und in der Außendarstellung wirken die Entscheidungsträger uneinig. Die Spannungen zwischen Eberl und Hoeneß sind unübersehbar. Und es stellt sich die Frage, greift Uli Hoeneß zu oft ein? Oder greift er zu Recht ein, weil Bayern in der Vergangenheit, als Eberl noch nicht da war, viel zu viel Geld ausgegeben hat? Muss Eberl jetzt ausbaden, was ihm seine Vorgänger eingebrockt haben? Und kann er unter diesen Bedingungen weitermachen? Und will er das? Und wenn nicht, wer dann? Viele Fragen, die nur Uli Hoeneß beantworten kann. Fragen wir ihn. Glauben Sie, dass Max Eberl demnächst die Brocken hinwirft, Herr Hoeneß?
Weil diese Gerüchte sind medial gespielt worden, dass es Sorgen gäbe im Aufsichtsrat, dass Max vielleicht von sich aus sagt,
also alle diese Ausführungen, die waren spekulativ, das waren Gerüchte und damit kann ich nichts anfangen. Tatsache ist, dass es bei uns im Aufsichtsrat überhaupt keine Probleme mit Max Eberl gab. Wir haben natürlich kontrovers wie immer diskutiert, aber die Personalie Eberl war dabei überhaupt kein Thema, dass man sich von ihm trennt oder was. Das,
ja, aber der Eindruck, dass er vielleicht nicht mehr will,
ja, aber
das, den können Sie nicht teilen.
Erstens habe ich den nicht und zweitens, wenn er so denken würde, dann müssen Sie ihn selber fragen. Also Es war eine schwierige Zeit von ihm, weil er ja auch von außen immer wieder unter Druck gesetzt wurde. Und es wurde immer gesagt, ja, den hat er nicht gekriegt, den hat er nicht gekriegt. Sie müssen einfach alle lernen.
Wo kommen
es
eigentlich die ganzen Namen immer her? Ja. Wieso geht das alles öffentlich beim FC Bayern?
Die Bild-Zeitung schreibt 10 Namen auf. Und wenn am Ende einer davon zum FC Bayern kommt, dann sagen sie, wie wir schon damals gesagt haben.
Das ist... Also da muss ich ehrlicherweise sagen, da nehme ich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen anders wahr. Ja. Weil die nämlich viele, viele Namen genannt haben, die dann hinterher nicht dementiert wurden, die nicht sozusagen rein spekulativ waren.
Ja, aber sind die gekommen?
Nee, das nicht. Aber also, dass der FC Bayern Nick Woltemade wollte, hatte die Bild-Zeitung früh. Dass,
ja, aber der hat ja von uns keiner dementiert.
Okay. Das sind ja Fakten. Xavi Simons und so weiter. Aber Alfred, vielleicht willst du was sagen, dass die Bild-Zeitung da spekuliert und dann ein Glückstreffer ab und zu mal dabei ist.
Na, es gibt ja inzwischen so Transferjournalisten. Das hat es ja vor vielen Jahren auch nicht gegeben.
Leider.
Und da wird natürlich auch, ich sag mal, werden auch Gerüchte natürlich verbreitet. Aber Uli, die Namen, die in diesem Sommer gespielt wurden, also Wirtz, Woltemade, die stimmten ja alle, oder?
Die haben wir ja auch nicht dementiert.
Nein, 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 nein. Was waren denn aber die anderen 9, die davor standen?
Ja, aber es wurde ja jede Menge Spieler genannt, die dann nicht gekommen sind. Und jedes Mal hat man dem Max die in die Tasche geschoben und gesagt, hat er wieder nicht gekriegt.
Es aber es war bei der Trainersuche ja auch ein bisschen so, muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Das war schwierig, aber muss man ganz klar sagen, es gibt keinen Eberl-Transfer, es gibt keinen Hoeneß-Transfer, es gibt keinen Rummenigge-Transfer, sondern einen Bayern-München-Transfer. Der FC Bayern kauft Spieler und nicht der Einzelne. Und wenn es nicht klappt, ist nicht der Einzelne schuld, sondern wir alle. Das muss man einfach so sehen.
Jetzt wollen wir den Benni aber auch mal ein bisschen mit reinbringen. Du bist ja Bayern-Mitglied, ne? Wie nimmst du das denn wahr? Uli Hoeneß hat ja schon im vergangenen Jahr gesagt, eigentlich darf der FC Bayern am Deadline Day, wie das ja mittlerweile heißt, am letzten Tag, wo der Transfermarkt noch geöffnet ist, keine Rolle mehr spielen. Da brauchen wir keinen mehr irgendwie. Jetzt war es wieder mit Jackson am letzten Tag und relativ spät am letzten Tag, dass man das noch untergekriegt hat. Wie nimmst du das wahr, dieses Bild, was dein Verein letztlich da abgibt?
Ich möchte meinen ersten Satz gerne dazu nutzen, weil ich ja weiß, was ich gehört und ein großes Dankeschön an Stefan loswerden, weil ohne ihn würde ich nicht hier sitzen.
Weil er dich ausgewählt hat.
So ist es. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass ich hier sitzen darf. Und ich glaube, als Max Eberl kam, hat man so den Eindruck gehabt, dass zusammenkommt, was zusammengehört so ein bisschen. Ja? Man hat das Gefühl gehabt, das ist so der Kandidat von Uli Hoeneß Gnaden, also einfach so derjenige, den er auch da haben will. Aber ich als Fan, oder ich denke viele Fans, haben den Eindruck, dass da auf der Strecke ein bisschen was verloren gegangen ist. An Gefühl, an Verständnis füreinander. Und ich weiß nicht, was Sie zu dem Eindruck sagen, ob der stimmt oder ob,
Das ist schon so, dass so ein harter Job natürlich schon dazu führt, dass man da Auseinandersetzungen hat, dass man andere Meinungen hat. Und ich kann nur erzählen, Karl-Heinz Rummenigge und ich, wir haben uns oft gestritten wie die Besenbinder. Aber wenn die Tür hinter uns zuging, dann war das wieder, sagen wir mal, okay. Max ist da ziemlich empfindlich und ich muss in der ganzen Geschichte eines sagen, was mir nie gefallen hat, und das haben Sie jetzt gerade richtig gesagt, wenn man Ende August viele Transfers überhaupt macht, das ist nie vernünftig, nie teuer, immer teuer, ja. Und du kriegst nicht immer das, was du haben willst. Deswegen, wenn ich dem Max, das habe ich ihm aber auch schon persönlich gesagt, einen Rat geben darf für die Zukunft, er muss schauen, dass er im Juni, Juli die Transfers für die kommende Saison macht, wenn die großen Vereine noch nicht aktiv sind. Weil wenn du dann in den letzten 2, 3 Tagen, das ist ja wie ein Karussell, da mittendrin bist, dann wird es schwer.
Aber es war ja trotzdem so, dass man auch erstmal Geld generieren musste. Man musste erstmal Coman transferieren, um was einzunehmen. Man musste andere sozusagen auch von der Gehaltsliste runterbringen, bevor wahrscheinlich der Aufsichtsrat gesagt hat, okay, wir können jetzt noch mal was machen. Und ja, das schiebt sich ja alles so nach hinten.
Ja, aber wir haben ja gar nichts gemacht. Wir haben ja,
noch eine Laie.
Aber das ist ja in dem Geschäft wirklich
Peanuts?
Portokasse.
16,5 abzüglich 3,5, 13 Millionen, das ist die Portokasse. Dann sieht es ja nicht
so schlecht aus. Ihr redet hier immer 150, 180 und jetzt sollen 13 auch dazu gehören.
Ja, ich kann mit solchen Summen. Also
dann dürfen Sie nie Manager bei Bayern machen.
Also, ich traue mir viel zu, aber das nicht.
Ja. Das nicht. Aber vielleicht ein Satz, weil Sie es selber auf meine Frage angesprochen haben, mit Karl-Heinz Rummenigge zusammen und wenn Sie dann rausgegangen sind, dass Sie dann wieder eine Sprache gesprochen haben. Ich finde schon, dass die Vereine in der Bundesliga, die überperformen, also wenn man jetzt Freiburg nimmt zum Beispiel, das sind alles Vereine mit sehr schlanken Strukturen. Und ich glaube auch unsere, also ich spreche jetzt als Bayern-Fan, unsere besten Zeiten hatten wir eben auch mit schlanken Strukturen. Und auch da denke ich, dass der Eindruck entsteht einfach, dass diese schlanken Strukturen nicht vorhanden sind und dass das wiederum Schwierigkeiten in sich birgt.
Ja. Zumindest eine Vielstimmigkeit.
Das ist was wir natürlich suchen, ist ein Team, das wirklich sehr gut zusammenpasst. Das gebe ich zu, haben wir nach dem Rücktritt von Karl-Heinz und mir bisher nicht so gefunden. Insgesamt, ich meine, dass da der eine geht und der andere, das ist eigentlich nicht üblich bei Bayern München. Ja. Daran muss hart gearbeitet werden, aber trotzdem bin ich da nicht so pessimistisch, denn ich habe das Gefühl, mit unserem neuen Trainer, mit dem Christoph Freund, auch mit Max, die drei arbeiten ganz gut zusammen und wir, Karl-Heinz Rummenigge und ich und Herbert Heiner nicht zu vergessen, Aufsichtsratsvorsitzender, für uns wäre es viel schöner, wenn wir gar nicht eingreifen müssten, aber wir können nicht eingreifen, wenn wir das Gefühl haben, gewisse Dinge laufen nicht richtig. Und dann muss man natürlich eines sehen, wenn Sie sagen, zu unserer Zeit war die mediale Situation natürlich eine ganz andere. Ganz andere. Da konnte man wirklich auch mit dem einen oder anderen Journalisten mal ein Bier trinken und sagen, du, das ist aber jetzt nichts zum Schreiben. Dann wurde das gemacht. Aber das geht heute nicht mehr.
Also Bier trinken geht schon noch mit uns.
Ja, aber die andere Geschichte nicht.
Aber Uli, wenn du schon sagst, dass sich da was verändert hat, es hat sich aber auch was verändert. Du warst ja Manager auch mal. Du warst ja nicht immer im Aufsichtsrat. Und damals wurde eigentlich das gemacht, was du entschieden hast. In Absprache mit ein paar. Heute wirken auf den Max Eberl ganz viele Kräfte ein, die du damals nicht erlebt hast.
Das stimmt ja so nicht. Das wird immer so. Aber das stimmt ja nicht. Der Franz Beckenbauer war unser Präsident, als ich Manager war. Der Karl-Heinz war Vizepräsident. Und es kam halt nie was raus, was wir alles so besprochen haben. Wenn da eine Präsidiumssitzung war, dann hat man 3 Stunden diskutiert und anschließend haben wir Schafkopf gespielt. Das waren noch andere Zeiten. Ja?
Also waren es maximal 4 Personen,
die am Tisch saßen mit Schafkopf.
Aber für Max Eberl ist es definitiv eine andere Situation als die er kannte als Manager, mit der er auch erfolgreich geworden ist. Bei Borussia Mönchengladbach gab es einen Präsidenten, der hat vieles richtig gemacht für den Verein, aber von Fußball hatte er keine Ahnung. Und es wurde Max Eberl zu 100% das überlassen, den Club nach oben zu führen. Er hat ihn auch revitalisiert. Da sind ihm viele zu großem Dank verpflichtet. Über den Abgang gibt es dort unterschiedliche Meinungen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Spiel mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die Ahnung vom Fußball haben, die sogar Ahnung vom Management eines Vereins haben, das zu machen. Und wenn er gewöhnt war, also das alleine zu entscheiden, das ist jetzt eine komplett andere Disziplin, die ihm sicherlich auch schwerfällt. Ich meine, diesen kurzen Abstecher zu dem Konstrukt nach Leipzig, den lassen wir mal weg. Aber die Zeit von Gladbach und jetzt das in Bayern, das kann ich schon verstehen, dass er denkt, Moment mal, das ist doch ganz anders als das, was ich gelernt habe.
Aber Herr Feldenkirchen, ein ganz entscheidender Unterschied ist zu der Zeit, als Max in Gladbach sehr erfolgreich gearbeitet hat, da ging es um ganz andere Beträge. Da hat man mal einen Spieler für 5 oder 10 Millionen oder 20 Millionen. Heute, wenn du einen Spieler kaufst mit 60, 70 Millionen plus das Gehalt, dann reden wir über 150 und 200 Millionen. Das würde ich als Manager gar nicht alleine verantworten wollen. Als ich alleiniger Manager war, war ich froh, dass Franz und Karl-Heinz Rummenigge als Präsident und Vizepräsident dazugekommen sind. Denn vorher hatte ich mit Fritz Scherer und mit Kurt Hegerich zwei Leute, die sehr erfolgreich in ihrem Job waren, aber vom Fußball wenig Ahnung hatten. Und da habe ich nächtelang wegen Transfers von 500.000, 600.000 Mark nicht geschlafen. Und als die zwei kamen, war ich froh, weil plötzlich war das alles auf drei Schultern. Und das wäre auch für Max gut, wenn er endlich begreift, dass so ein, wir sind ein Milliardenladen, dass man das auf mehrere Schultern verteilt.
Aber was heißt das, er begreift das noch nicht?
Na, ich glaube schon, dass er damit so seine Probleme hat, dass zum, vor allen Dingen die Medien immer das Gefühl geben, wir würden ihm ständig reinreden. Das stimmt aber gar nicht.
Aber Sie könnten ja auch hier jetzt zum Beispiel so eine Sendung nutzen und sich richtig hinter ihn stellen.
Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, habe ich mich einmal gegen ihn gestellt?
Nein, das nicht. Aber so ein paar Zwischentöne höre ich schon raus.
Ja. Ich halte nichts von so Lippenbekenntnissen. Entscheidend ist, wie wir zusammenarbeiten, und die Zusammenarbeit ist gut.
Die ist gut. Es gab halt diese Pressekonferenz von ihm, nachdem Sie gesagt haben, ja, ich würde dringend raten, dass wir nur noch einen Leihspieler nehmen, und da wirkte er schon sehr sarkastisch und auch ein bisschen angefasst. Aber ist das das, was Sie mit empfindlich meinen?
Ja, aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Er hätte gerne einen Spieler gekauft. Aber wir kennen unseren Kassenstand. Und der ist natürlich am Ende genauso wichtig wie der sportliche Erfolg. Denn Barcelona lässt grüßen. Wenn man kauft, 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 plötzlich hat man 1,2 Milliarden Schulden. Auf Wiederschauen.
Ja. Also macht er seinen Job besser als die Vorgänger, die mehr Geld ausgegeben haben?
Also immer seine andere Zeit. Der macht aus den Möglichkeiten, die er zurzeit hat, die sind nicht so gut, wie sie schon mal waren, macht er gute Sachen.
Reicht euch das?
Ja, wir können ja ein Beispiel reinnehmen, Ulisse.
Ja. Megatransfer.
Sehr guter Transfer.
Ich kenne den Marktwert heute nicht, aber so um die 100 Millionen, also ist es ein Megatransfer.
Auch Diaz.
Und solche Dinge, finde ich, gehen bei Max auch so ein bisschen unter. Da wird immer so ein bisschen auf das Negative geschaut und was nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, der Uli hat eben was Gutes gesagt, und so war es früher ja auch. Da entscheidet nicht nur eine Person, sondern das ist auf mehreren Schultern verteilt. Nur man muss eine Sprache sprechen nach außen. Ich glaube, dem Max fällt das zum Teil dann auch schwer, wenn Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel sagt, Florian Wirtz, der muss zum FC Bayern kommen. Da ist dann Druck drauf für den Max. Das ist ja auch klar und logisch. Aber damit muss er umgehen, wenn er für den FC Bayern arbeitet.
Oder Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß machen ihm das Leben ein bisschen leichter.
Das werden sie nicht öffentlich. Das werden sie nicht tun. Weil Druck ist immer.
Ja,
weil
man muss natürlich, wir sind ja nicht ganz blöd. Wir mussten
das unterstelle
ja schon,
ich auch nicht.
Wir mussten ja schon dem Florian Wirtz signalisieren, dass wir großes Interesse an ihm haben. Wenn wir bei jeder Frage nach Wirtz sagen, na, ist ein guter Kicker, aber mit dem kann man nichts anfangen. Wir wollten ihm mit dieser Botschaft sagen, dass wir ihn gerne haben wollen. Das ist auch ein Mittel, die Medien zu benutzen, um Botschaften weiterzugeben.
Und das kann einer ganz besonders gut, und der sitzt hier neben mir. Ja, ist doch so. Finde ich schon. Uli Hoeneß spielt da virtuos normalerweise auf dieser Klaviatur der Medien. Und wir werden gleich sehen, wie das im Gespräch mit Jörg von Torra weitergeht. Freue mich sehr drauf, dass Wonti hier gleich sitzen wird. Vorher aber noch ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Und dann gleich Jörg von Torra. Wir sind zurück bei uns in der Runde zum 30. Geburtstag des Doppelpass hier aus München mit Uli Hoeneß heute. Und allen Moderatoren der Doppelpass-Geschichte. Gleich kommt Jörg von Torra. Aber vorher noch News aus Vancouver.
Oder in diesem Fall müssen wir fast sagen, News aus München bzw. Rosenheim. Denn Thomas Müller nutzt die Länderspielpause, um mal hier wieder zu Hause vorbeizuschauen. Der Abstecher, der ging dann unter anderem an die Säbener Straße. Er hat einmal dort ein bisschen mittrainiert. Mit Pavlovic wurde er da gesehen. Und dann hat er selbst gesagt, hey, ich muss vielleicht auch noch mal ein paar neue Unterhosen einpacken. Ist einfach so. Also der Koffer war offensichtlich nicht groß genug für die erste Reise. Und wurde dann jetzt auch noch gesichtet beim Rosenheimer Herbstfest. Und das zusammen mit den Schweinsteiger Brüdern und Felix Neureuther. Hier sieht man es dann nochmal auf dem Bild. Hat dann natürlich auch für großes Aufsehen gesorgt und für große Freude bei den Rosenheimern, dass er da vorbeigeschaut hat, es sich gut gehen hat lassen. Ja, und dann wurde relativ schnell die Schlafmaske wieder aufgesetzt auf dem Weg nach Vancouver zurück. Und man sieht da, finde ich, ganz deutlich, hey, Kanada scheint ein bisschen abzufärben mit dem Bart. Also das sieht schon so nach Holzfäller Müller aus. Er scheint sich da so ein bisschen anzupassen. Also ganz sympathisch, vor allem auch den Geburtstagsgruß, den er uns da gelassen hat.
Alles Gute zum 30. Geburtstag, lieber Doppelpass. Liebe Grüße gehen raus von mir hier aus Vancouver, von den Whitecaps. Viel Spaß.
Ja, also der Bart, der gefällt hier ganz offensichtlich auch. Vielen Dank an die Grüße, Thomas Müller, und schöne Grüße nach Vancouver. Danke.
Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt gehe ich mal vor in die erste Reihe und freue mich sehr auf Jörg von Torra. Jörg, mein Lieber.
Hallo, grüß dich. Hallo, hallo.
Schön, dass du mal wieder hier bist. Das ist schon ein paar Jahre her, dass du hier warst, ne?
Ich habe Jubiläum, ich war 10 Jahre nicht hier.
Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Freue mich sehr, dass du gleich weitermachst. Aber auch bei dir haben wir viele, viele schöne Highlights rausgesucht und hier kurz komprimiert für euch.
Ich habe Befürchtungen.
Jörg von Torra kommt 2004 zum Doppelpass. Irgendwann stellt er fest, dass man auf dem heißen Stuhl des Moderators manchmal eiskalt ausgekontert wird.
Jörg von Torra, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal auf dem Schalker Feld gewesen sind.
Ich kann Ihnen das ganz offen gestehen, das war im Februar.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Nein,
was?
Nein, das war...
Und Wonti erfährt noch mehr Dinge, die er so genau gar nicht wissen wollte.
Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich.
Jörg von Torra war bekannt dafür, auch delikaten Themen nicht aus dem Weg zu gehen.
Olli, ich habe ihn neulich gerade wieder bei den Kollegen vom ZDF gesehen, aber er ist jetzt inzwischen auch in einem anderen Job. Der ist auf der anderen Seite des Ufers.
Ziemlich uferlos verläuft auch eine Debatte mit Uli Hoeneß über Jürgen Klinsmann.
Das Zitat, das mir so im Kopf ist, lautet, ich bin bei meiner Arbeit beim FC Bayern an Grenzen gestoßen, weil ich auf Leute im Vorstand getroffen bin, die sich nicht weiterentwickeln wollten. Wie gehen Sie damit um, Uli Hoeneß?
Der Höhepunkt war dann am Ende, dass Jauch ihn als Obama des deutschen Fußballs bezeichnet hat. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa.
Eines muss man Jörg von Torra lassen. Selten war der Doppelpass so prominent besetzt wie in seiner Zeit.
Begrüßen Sie Olli Kahn und Dr. Edmund Stoiber. Hier ist Udo Jürgens, Kai Pflaume, Stefan Jürgens. Hier ist Olli Dittrich. Und dazu Harald Schmidt, der Harald Schmidt.
Oliver Pocher.
Hier sind die Titanen Oliver Kahn und Boris Becker.
Matze Knob.
Guten Morgen, Rudi Carrell.
Und so tut man ihm wahrscheinlich nicht unrecht, wenn man sagt, Jörg von Torra war als Doppelpass-Moderator ziemlich cool.
Ich muss weg, ich muss weg.
Oh. So schaut's aus.
Ja, ja. Elf Jahre Doppelpass. Da war alles drin und ich bin dankbar für jede Minute, die ich hier sitzen durfte. Aber als Schluss war, war dann auch wirklich Schluss und es begann das Leben danach. Das wiederum ist in der Fußballszene nicht bei jedem so. Da machen auch Rentner weiter und jetzt wird beobachtet. Kada weiß mehr. Kada ist gar nicht
gleich klar. Mal an, wie lange?
Dann sage ich das mal an, ne? Oder? Dann machen wir den O-Ton dazu von einem Freund eines eigentlichen Fußballrentners, der aber immer noch sehr aktiv ist. Dietmar Hopp hat gesprochen. So, die Unterschiede gibt es im Stil. Uli Hoeneß ist ein guter, aber ich würde nicht mehr so viel machen wie er. Er kann sehr schwer loslassen. Das sagt Dietmar Hopp. Sehr guter Freund von Ihnen, Uli, ne?
Ja.
Und bleibt sowas hängen bei Ihnen? Macht das was mit Ihnen? Oder sagen Sie,
überhaupt
ist
nicht.
Mir egal?
Nein, Dietmar darf alles sagen, außerdem ist er 10 Jahre älter als ich.
Aber hat er nicht recht, dass Sie nicht so richtig loslassen können?
Überhaupt nicht. Am liebsten würde ich auf meinem schönen Anwesen am Tegernsee auf den Tegernsee schauen und am Samstag nach München fahren ins Stadion und wir gewinnen 4-5-0 und dann brauche ich nichts machen. Aber wenn gewisse Dinge nicht gut laufen, würde ich immer meinen Maul aufreißen.
Maul aufreißen, das eine. Aber Alfred, es gibt ja Leute, die sagen, der Uli reißt nicht nur sein Maul auf, sondern der bestimmt, und auch Karl Rummenigge, die bestimmen immer noch alles beim
FC Bayern. Das ist ja ihr Job, sie sind ja Mitglieder im Aufsichtsrat. Also das ist der Job. Und außerdem, natürlich zieht Uli auch Kritik auf sich, aber man muss ja eins sagen, dass es im deutschen Fußball kaum jemanden gibt, der so viel Erfahrung hat wie Uli Hoeneß. Und der FC Bayern wäre mit dem Affen gepudert, wenn sie das nicht nutzen würden.
Das ist das eine, das Loslassen ist aber das andere, Uli. Also mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und vielleicht eher aus der Beobachterposition oder aus der wirklichen Aufsichtsratsmitgliedsposition die Dinge regulieren und regeln.
Aber du lebst ja, glaube ich, in Bremen, oder?
Ja.
Das ist ziemlich weit weg. Du müsstest mal meinen Alltag am Tegernsee erleben, dann würdest du feststellen, dass ich die Ruhe in mir selbst.
Geht das mit Golfspielen noch oder ist das vorbei mit Golf?
Doch, ich habe letzte Woche zweimal gespielt.
Zweimal Golf, fünf Tage blieben übrig, fünf Tage FC Bayern dann.
Nein, aber selbstverständlich lese ich auch, was da los ist oder ich telefoniere mal. Aber es gibt auch Tage, wo ich über den FC Bayern keine Sekunde nachdenke.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, Stefan, man kriegt vieles öffentlich mit, ne? Vom FC Bayern, auch von den Aussagen von Uli Hoeneß. Also nimm mal das Beispiel, ist wieder Max Eberl, die Geschichte. Der darf nur leihen, der darf nicht kaufen. Wie kommt das, dass sowas immer in die Öffentlichkeit dringt? Ist das gezielt? Benutzt Uli Hoeneß das dann auch mal, diese Medien, die er halt vorhin auch mal bis in den Senkel gestellt hat?
Mit Sicherheit benutzt auch der FC Bayern die Medien, aber die Medien sind natürlich immer ganz besonders scharf drauf, was beim FC Bayern passiert. Es ist ja klar, wenn wir die Bundesliga-Vereine durchgehen, es ist der FC Bayern, den jeder interessiert, auch wenn er nicht von allen gemocht wird, aber jeder will wissen, was da los ist. Und dass Uli manchmal strenge Worte, das hatten wir auch zu meiner Zeit mal auswählt, in der Öffentlichkeit gehört auch dazu. Aber er behält auch immer die schützende Hand über dem Verein. Und was gibt es? Es gibt doch nichts Schöneres für uns, dass wir hier jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag sitzen und über den FC Bayern reden. Also alles andere wäre ja so ziemlich langweilig, würde ich mal sagen.
Gut, das ist das eine. Auf der anderen Seite, Uli, haben Sie ja selber gesagt vorhin, wir früher haben schön zu dritt zusammengesessen, Karl Rummenigge im Vorstand und wirklich alles ausdiskutiert, danach Schafkopf gespielt. Und es ist nie was rausgegangen, haben Sie gesagt. Und jetzt schicken Sie aber selber was raus. Nein, Sie sagen öffentlich selber,
den Schwarm der darf kann nur leihen, der darf nicht kaufen. Ich gebe vielleicht einmal alle Vierteljahr ein Interview. Das ist dann meistens lange. Und wenn ich da ein, zwei markante Sätze sage, dann nehmen das die Journalisten auf und diskutieren wochenlang. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht loslassen kann. Und in dem Moment, wo ich mir Gedanken mache über Bayern München und das mal sage, das wird ja wohl noch erlaubt sein.
Es wird trotzdem mal beobachtet in der Szene, nicht nur von Ihren guten Freunden, sondern auch von ehemaligen Spielern des FC Bayern. Nehmen wir mal Markus Babbel, gibt es auch ein Zitat.
Ja, aber der liest morgens die Bildzeitung und sagt abends, was er zu sagen hat. Komm.
Ist das so? Aber, ich denke, Uli, die hat auch einen Kopf in dem Gedankenkreisen, der Markus Babbel.
Markus ist ein guter Fußballspieler gewesen und er hat in der ganzen Szene überhaupt keinen Einfluss. Was der sagt, ist okay, das kann er selbstverständlich machen, aber das interessiert mich nicht.
Aber nehmen wir das Zitat, das haben wir doch nochmal. Ne? Guck mal hier, Uli Hoeneß merkt gar nicht mehr, dass er mittlerweile das größte Problem des FC Bayern ist. Er schadet dem Verein mehr, als er ihm nutzt. Das hätte sich ja nicht mal ich als Journalist mir getraut,
das zu sagen. Das darf doch jeder sagen. Wir leben Gott sei Dank noch in einer Demokratie. Ja. Wenn er dasselbe über Trump sagen würde, hätte er ein Problem.
aber ich glaube, es ist ja auch tatsächlich inhaltlich am Thema vorbei. Also ich bin jetzt relativ selten zu Gast im Doppelpass.
Aber man merkt schon an der Reaktion der Leute, die hier sitzen, welchen Wert Uli Hoeneß für den FC Bayern hat.
Das hat keiner abgestritten. Genau. Im Gegenteil, im Gegenteil.
Absolut. Ja. Und dann muss man natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes prominentes Beispiel nimmt, wo auch eine Ära geprägt wurde und wo dann die handelnde Person eigentlich gar nichts mehr sagt. Ja? Manchester United nämlich, die dümpeln irgendwo ganz unten rum. Und entsprechend dafür hat der FC Bayern diesen Übergang noch relativ gut geschafft, für das, dass das vorher eine sehr, sehr, sehr lange Ära war. Aber dass irgendwann der komplette Umbruchübergang erfolgen muss, ich glaube, das weiß Uli Hoeneß ja auch selber, natürlich. Das ist ja notgedrungen. Ja? Also irgendwann natürlich. Ist alles endlich.
Ja, das ist das eine, ne? Aber das andere ist natürlich eben auch, dass es so ein bisschen sich interpretieren lässt, als dass der FC Bayern immer nicht mehr nach Hoeneß die richtigen Manager hat, die das Geschäft richtig machen. Weil sonst würde sich der Aufsichtsrat ja nicht so aktiv einmischen, Uli, oder?
Ja, aber kannst du jetzt mal über was anderes reden?
Markus Posch ist also, da.
Ich habe nicht das Gefühl, erstens, bin ich im Aufsichtsrat gewählt und solange die mich haben wollen, mache ich das. Und wenn irgendjemand in diesem Verein mal kommt und sagt, du, jetzt reicht's langsam, bin ich am nächsten Tag weg. Ich hänge nicht an dem. Ich habe so viele Interessen und Hobbys, dass mein Tag nie langweilig wird.
Ja, was?
Außerdem, du hängst dich jetzt da auf an dem Markus Babbel, aber das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt.
Sack Reis haben wir früher gesagt. Na, das sind in China Sack Reis.
Ja, jetzt haben genau. Sie mehr Räder.
Ah ja, richtig, genau. Gut, also Uli, was müsste denn passieren, dass Sie sich ein bisschen mehr an den Tegernsee zurückziehen?
Es muss alles so bleiben, wie es ist. Das tut dem FC Bayern gut.
Ja, auch Uli Hoeneß mit seiner Expertise, oder?
Wie bitte?
Auch Uli Hoeneß mit seiner Expertise.
In dem Moment, wo wir die richtigen Leute am richtigen Posten haben, werden wir uns zurückziehen, der Karl-Heinz und ich.
Stefan, wie siehst du das und wie seht ihr das auch? Du hast ja viel Kontakt noch zu Ex-Kollegen innerhalb der Mannschaft. Habt ihr so den Eindruck, dass da die Elder Statesmen langsam auch mal ein bisschen ruhiger werden könnten? Oder wie gut tut dem FC Bayern der Einsatz der Elder Statesmen?
Was heißt denn ruhiger werden müssen? Also wenn Uli ein Interview gibt, dann geht das bundesweit von oben nach unten, von links nach rechts und dann wird darüber diskutiert. So. Das tut er ja in der Häufigkeit nicht wirklich. Ich glaube, dass der FC Bayern nach wie vor sehr froh sein kann, dass auch ein Kalle Rummenigge und ein Uli Hoeneß im Hintergrund mitentscheiden. Aber wenn sie natürlich mal was sagen oder irgendwo auf dem Podium sitzen oder irgendwo eine Rede halten, dann kommen große Wellen durch Fußball-Deutschland. Aber, und das war früher auch schon so, als ich gespielt habe, was ich gemacht habe, wenn der Uli dann mal ein Interview gegeben hat, habe ich gesagt, habe ich weggeschmunzelt, habe ich weggelächelt? Ja, ist ja so, weil du kannst ja auch nicht alles zu Herzen nehmen. Also genau dasselbe wie eben mit Markus Babbel, der gesagt hat, Uli Hoeneß ist mittlerweile das größte Problem. Das musst du ja wegschmunzeln, weil es ja weg, weit weg von der Realität ist. Das ist ja Bullshit. Das ist übrigens Populismus. Und ich schätze den Markus sehr. Und es ist doch auch klar, dass man den Uli und auch den Kalle vom FC Bayern nicht einfach wegkriegt. Und ich glaube, dass der Verein froh sein kann, dass ich so lange wie möglich noch da bin. Und das sage ich nicht, weil der Uli hier sitzt, sondern weil ich den Uli mag. Ich habe viele Verträge mit ihm abgeschlossen. Ich weiß, wie er menschlich ist. Er hat vielen Fußballvereinen geholfen in Deutschland. Darf man auch nicht vergessen, ob St. Pauli war oder viele Hertha BSC und ganz viele Vereine. Ich glaube, Fußball-Deutschland kann froh sein, dass er nach wie vor da ist.
Und ich denke auch, dass wir Journalisten darüber ja gar nicht unfroh sind. Weil erstens liefert Uli Hoeneß, wie auch Kalle Rummenigge, ein bisschen weniger, aber trotzdem auch weiter Gesprächspotenzial. Und zum Zweiten, glaube ich ganz einfach, gibt es halt in der Branche wenig Ehrlichere als Uli Hoeneß.
So scheint es zu sein. Allein die jetzt laufende Sendung wird die nächsten 5 Tage einigen Diskussionsstoff im Sportjournalismus bieten, das ist schon klar. Ich könnte jetzt schon die Schlüsselworte sagen, die in den nächsten Tagen wieder diskutiert werden, wenn Uli Hoeneß das gar nicht so möchte. Nein, aber er ist ein Patriarch mit allen positiven, wie für manche auch negativen Seiten. Ich glaube, es gibt keinen europäischen Spitzenverein, der so stark mit einer Person verbunden ist, weil er dort als Spieler gewirkt hat, weil er dann als Manager quasi den ganzen Verein in eine ganz andere Dimension gehoben hat. Ich glaube, dass Uli Hoeneß selber zum Teil damit hadert, wie die heutige Medienwelt funktioniert, auch noch nicht nur die klassischen Linearen, sondern auch Social Media da reinwirkt. Da mag es auch ein und zwei Prozesse geben, die er so gar nicht mehr kennt und das deshalb auch nicht mehr richtig bedient und dass dann eine kommunikative Schieflage entsteht. Aber sich vorzustellen, dass Uli Hoeneß wie ein anderer Angestellter aus anderem Berufszweig irgendwann mal in Rente geht, ist komplett illusorisch.
Ist ja sowas wie ein Ritterschlag, Uli, ne? Und da du Social Media angesprochen hast, Christoph, kannst du das vielleicht ein bisschen ergänzen? Denn Social Media kann ja belastend sein, kann aber auch vorteilhaft sein, ne? Ist Fluch und Segen zugleich.
Ja, es bringt natürlich nochmal eine ganz andere Ebene mit. Wir haben ja vorhin über die Transferjournalisten gesprochen, die sich natürlich vor allem auf diesen Medien rumtreiben und da ihre Reichweite haben. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, nicht nur bei den, sagen wir, klassischen Medien wird gerne mal ein Uli Hoeneß Zitat verwendet und ist zu einer Diskussion oder für eine Diskussion anregend. Deswegen, das nehmen wir ja immer gerne. Ich glaube, wir diskutieren jetzt schon lange darum, wann lässt Uli Hoeneß los? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach und das hat er ja quasi schon selber gesagt, wenn er irgendwann das Vertrauen hat in die handelnden Personen beim FC Bayern. Und das scheint bislang nicht zu 100% der Fall zu sein und vielleicht auch nicht bei Max Eberl, auch wenn sie versucht haben, da so ein bisschen herumzuschiffen. Vielleicht reden wir in einem Jahr über Markus Krösche beim FC Bayern, vielleicht läuft es dann besser, das ist komplett hypothetisch, ist nur eine Überlegung von mir. Aber ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist Uli Hoeneß auch fein damit zu sagen, okay, ich rufe nicht mehr im Doppelpass an.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, er würde komplett loslassen und Uli Hoeneß würde jetzt Influencer werden.
Das wollen wir ja auch nicht.
Also ich würde es sehr begrüßen.
Die Gefahr besteht nicht.
Wir dürfen gerne mal in Berlin vorbeischauen. Die Einladung besteht auf jeden Fall. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn es beim FC Bayern nicht gut läuft und Uli Hoeneß nicht eingreift, ist es noch besser für uns.
Und Christoph, das eine Thema Markus Krösche, weil du es gerade angesprochen hast, er ist ja genau wie Max Eberl, der jetzt gerade im Schlaraffenland lebt, eben in diesen schlanken Strukturen, ja. Wo ich eben auch denke, dass Frankfurt deshalb so erfolgreich agiert, weil sie dort relativ frei handeln können, was ja beim FC Bayern aktuell sicher nicht der Fall wäre.
Du hast ja niemanden, auf den das zutrifft. Also es gibt ja niemanden, der in einer Welt arbeitet, wie sie beim FC Bayern.
Ja, aber da muss ich natürlich schon mal was sagen. Ich kenne mich in Frankfurt ganz gut aus. Zunächst mal machen die einen super Job und da redet natürlich ein Axel Hellmann und diese Leute mit. Da glaubt doch kein Mensch, dass bei Transfers über 80, 90 Millionen der Herr Krösche das selbst entscheidet. Never ever.
Aber halt auch nur zwei, drei Leute dann.
Ja, aber es ist die Mediensituation eine ganz andere wie bei uns. Wenn bei uns irgendwas passiert, ist es in Deutschland innerhalb von Sekunden. Ja. Und in Frankfurt haben sie da mehr Ruhe.
Schauen wir mal, wie lange noch.
Aber Uli, man muss eins sagen, von dieser großen Medieninteresse an eurem Verein sind wir uns hoffentlich einig, habt ihr ja auch profitiert.
Natürlich.
Ja.
Nein, das ist kein Problem. Es ist eben die Frage, wo ist es hilfreich und wo ist es schädlich.
Also um es nochmal rund zu machen, wir haben den Namen Markus Krösche immer gerade gehört. Uli, wäre das einer für den FC Bayern, wenn auf der Position mal wieder Bedarf ist?
Wir haben im Moment keinen Bedarf.
Das wollte ich von Ihnen hören. In dem Sinne, danke Benni, dass du dabei warst.
Habe ich noch einen Satz?
Ja, muss schnell gehen jetzt.
Mach mal. Ich bin relativ selten, da habe ich ja schon gesagt. Entsprechend würde ich gerne eine runde Summe ins Phrasenschwein schmeißen.
Gut. Ja, damit.
Wenn Sie reinpassen.
Ja, oha. Sehr gut. Kann man nachher. Machen wir Werbung. Klaro, ne?
Muss nochmal wechseln gehen.
Das machen wir gleich.
Zu viel.
Wir kommen gleich wieder, dann mit Flo König wieder. Und wir gehen live rüber zu Sami Khedira, keinem geringeren als Sami Khedira, der für uns in Stuttgart beim Porsche Cup unterwegs ist. Bis gleich, danke. Danke, Uli.
Willkommen zurück in München. Wunderschönes Wetter hier. Und beste Stimmung bei uns beim Doppelpass, beim 30. Geburtstag mit Uli Hoeneß. Herr Hoeneß, ab wann haben Sie eigentlich begonnen, den Doppelpass auf dem Radar zu haben, ernst zu nehmen?
Ja, wenn er 30 Jahre alt ist, habe ich ihn sicherlich 30 Jahre beobachtet.
Ja?
Ja.
Weil ich verrate kein Geheimnis, dass Sie manchmal anrufen nach einer Sendung, wenn Sie nicht zufrieden sind mit mir, mit unseren Gästen und so weiter. Hat der Doppelpass schon eine Relevanz?
Ja, ich habe immer noch Hoffnung, dass ich durch meine Anrufe was verändern kann.
Dass es qualitativ nach oben geht, ja? Okay. Und was stirbt zuletzt? Die Hoffnung. Da haben wir schon wieder 3 Euro fürs Schweinchen. Aber jetzt, ich werfe mal ein. Oh, da ist alles verstopft von den Scheinen von Benny Lexer, unserem. Cool. Aber geht trotzdem, unserem Zuschauerexperten. Wir haben ja gesagt, wir wollen schalten nach Stuttgart. Da gibt es den Porsche Cup U15 Turnier und der Botschafter dort, der ist jetzt hinten auf der Wand, Weltmeister Sammy Khedira. Hallo Sammy.
Hallo und Grüße in die Runde.
Servus Sammy, schön, dass du dir kurz Zeit nimmst. Wir übertragen das ja auch gleich hier auf Sport 1 ab 13.30 Uhr, das Finale. Wir haben hier schon ein bisschen gesprochen über die veränderte Tektonik im internationalen Fußball. Deutschland noch mehr vielleicht die Aufgabe vor der Brust, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Und ist das ein Nachwuchsturnier, ein internationales Nachwuchsturnier? Wie nimmst du das denn wahr? Also, haben wir da Nachholbedarf oder sind wir besser aufgestellt als all die Pessimisten, die wir teilweise auch hier in der Runde sind, es sagen?
Nein, ich glaube, wir haben kein wirkliches Nachwuchsproblem in Deutschland. Natürlich haben wir nicht die Masse, wie es vielleicht aktuell in England ist oder auch in Frankreich. Wo wir natürlich Nachholbedarf haben, ist in dem Mut zum Risiko, Mut, auch die Talente, die jungen Spieler frühzeitig einzusetzen. Ich glaube, Hoeneß sitzt ja auch neben Ihnen und Bayern München macht es jetzt auch ein bisschen vor, hat 3 junge Talente mit dabei, namentlich zu nennen Lennart Karl, und er hat ja schon Einsätze bekommen. Und das ist, glaube ich, der Weg, dass man auch schon mit 17, wenn sie gut genug sind, schon auch im Profikader integriert und auch wirklich mutig sein soll, sie dann auch in Pflichtspielen spielen zu lassen.
Jetzt sind das U15-Spieler, die nachher dort das Finale bestreiten, das wir live übertragen. Ab wann wusstest du eigentlich, ich schaff's in den Profifußball, ich schaff's in die Bundesliga, ich schaff's in die Nationalmannschaft? Oder ab wann hast du dir das zugetraut? Ist das dieses Alter, wo man langsam schon sagt, ich glaube, das klappt, das könnte klappen?
Wolfsburg, wieder eine Reihe. Nein, ich glaube, das ist irgendwo ein Prozess. Also gerade in dem Alter, jetzt U15, wir haben auch Bayern München zum Beispiel mit der U14 dabei, da bist du noch ein Kind, da willst du einfach nur Fußball spielen, da willst du zocken, da willst du gewinnen und Spaß haben. Ich glaube, so mit der U16, also praktisch der nächste Jahrgang, da haben dann Trainer zu mir gesagt, hey, das kann wirklich was werden, wenn du noch weiter an dir arbeitest. Aber ich selber hatte nie wirklich jetzt so den Druck selber zu sagen, da will ich Profi werden, sondern ich wollte Fußball spielen, wollte mich entwickeln. Hier hinter uns ist auch die MHP-Arena, früher Gottlieb-Daimler-Stadion. Da hat es einfach immer gekribbelt, da spielen zu wollen. Aber für mich war der Fußball im Vordergrund und nicht irgendwelche anderen Themen. Also nicht monetär, nicht Social Media, nicht bekannt zu werden, sondern einfach nur in großen Stadien zu spielen. Es war dann irgendwann so ein schleichender Prozess und du merkst ja irgendwann, okay, ich gehöre zu den Besten in Deutschland, da kann vielleicht schon was gehen.
Hinter dir läuft gerade das Elfmeterschießen, Spiel um Platz 3, glaube ich. Wolfsburg gegen Barcelona. Ich möchte dich jetzt nicht in die Bredouille bringen, dass du uns sagst, wie es steht. Aber sag uns doch, wer im Finale steht gleich. Welches Spiel werden wir da sehen? Welche Mannschaften sind gleich die Protagonisten in diesem Spiel, was wir übertragen?
Genau, wir werden gleich den VfB Stuttgart sehen, der das Turnier in der 5. Auflage noch nie gewinnen konnte. Also heute die große Chance vor heimischem Publikum gegen Red Bull Salzburg, die bekannterweise eine unglaublich gute Jugendakademie haben, letztes Jahr auch eine wichtige Rolle hier gespielt haben. Und deswegen freue ich mich extrem. Aber auch hier Barca und Wolfsburg großartig. Barcelona knapp im Elfmeterschießen verloren. Aber da sieht man schon La Masia, die Handschrift in Barcelona, technisch geprägt, super Tripler. Und wir haben ein Mädchen hier dabei, ein Mädchen bei den Jungs, das siehst du schon, die kann richtig gut kicken. Also auch der Mädchen- und Frauenfußball ist hier mächtig vertreten.
Toll, ja. Sammy, bevor wir dich gehen lassen, ein Tipp vom Weltmeister für heute Abend. Länderspiel in Köln, Deutschland, Nordirland, es soll alles besser werden. Wie geht das Ding aus?
Ja, nicht nur sollen, es muss. Ja, ich glaube, jeder in der Runde hier und jeder Zuschauer will natürlich Deutschland nächstes Jahr bei der WM dabei haben und sehen. Deswegen gibt es nichts anderes als einen Sieg. Das ist absolut alternativlos. Und ich glaube, die Jungs, die werden heute Abend brennen, weil das von Donnerstagabend wollen sie nicht nochmal über sich ergehen lassen. Und ich glaube, ich habe es nicht gehört, was ihr gesprochen habt. Ich glaube, ihr habt gut geschumpfen, zu Recht. Und heute Abend wird es definitiv besser werden und hoffentlich mit dem Sieg.
Also, drücken wir die Daumen, dass das so klappt heute Abend für die deutsche Mannschaft. Sagen vielen, vielen Dank, Sammy, für deine Zeit und gleich viel Spaß beim Finale. Und Sie, meine Damen und Herren, können das hier bei Sport1 gleich live mitverfolgen. Wir haben ihn vorhin schon gesehen. Rudi, den unvergessenen Udo Lattek, vorhin hieß es mal irgendwie über 800 Sendungen, das stimmte nicht ganz. 464.
Aber gefühlt 800. Gefühlt
aber richtig viel.
Ja, aber.
Und was hat er für einen Verdienst für diesen Doppelpass?
Also er war der erste Experte überhaupt in Deutschland. Da gab es ja sowas noch gar nicht. Und ehemalige Fußballer haben im Grunde genommen vielleicht die Sendung gesehen, aber nicht darüber gesprochen. Und schon gar nicht als Experte sind sie befragt worden. Und mit Udo waren wir im Prinzip mutig, wenn wir gesagt haben, komm, der ist so erfolgreich als Trainer, dass schon mal er eine Autorität darstellt. Das tut der Sendung gut, das tut der Runde gut und Udo hat es bewiesen.
Und obwohl wie war die Arbeit aus mit der Garde der Fußballer kam, hat er trotzdem nichts schön geredet, sondern wirklich immer Klartext. Und das hat ihn ausgezeichnet und war einmal eine super Diskussionsgrundlage für uns hier in der Runde.
Und, das machst du ja mit Stefan jetzt genauso, er ist natürlich für die Runde, für den Moderator, ein fantastischer Anspielpartner gewesen. Ja, den konntest du den Ball hinspielen, der hat immer was draus gemacht. Im Zweifel hat der Uli den Ball ordentlich auf den Bauch geschossen. Der Udo. Ja?
Ja. Der durfte das.
Ja. Ja. Also wir haben öfter mal Good Guy, Bad Guy gespielt. Wie Uli Hoeneß weiß, bin ich dem SV Werder Bremen ein bisschen mehr zugetan. Uli dem FC Bayern. Und wenn Werder Bremen kritisch verhandelt werden musste, hat Udo die Fragen gestellt. Und wenn FC Bayern kritisch verhandelt werden musste, habe ich die Fragen gestellt.
Man muss sich nur zu helfen wissen. So ist es. Und Thomas war ja auch mal Experte. Der fing an als Experte bei dir. Genau. Und jetzt ist Stefan dankenswerterweise und sehr zu meiner Freude an unserer Seite. Stefan. Ich freue mich auf die Saison, auf die weitere Saison. Jetzt gibt es einen Spot, 15 Sekunden und dann sind wir gleich nochmal zurück.
Unfassbar, wie wir in der Zeit geblieben sind, oder?
Also was sind wir? Nur weil ich dir 2 Minuten geschenkt habe. Oder war es eine?
Ja, zwei. Eine. Zwei.
Und wir sind zurück, meine Damen und Herren, mit Katharina mittlerweile bei uns in der Runde. Das ist immer das sichere Zeichen, dass wir hören wollen, wie viele Spenden eingegangen sind. Uli Hoeneß, das will ich auch noch verraten, hat gerade noch sein ganzes Kleingeld reingeworfen, hat gesagt, aber 3 Euro behalte ich mir noch, falls ich noch einen Blödsinn erzähle. So, also wie viel hast du eingesammelt?
Noch haben wir ein paar Minuten. Vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Phrase. Also wir gucken einmal kurz, wie die Frage der Woche von Ihnen beantwortet wurde. Die da lautete, noch Vertrauen in den Bundestrainer Julian Nagelsmann, ja oder nein? Online ist es relativ ausgeglichen. Also 51% von Ihnen sagen, ja, er ist weiterhin der Richtige. Und 49% nein, wir brauchen einen Neuanfang. Also ich bin gespannt, wie sich das am Dopaphon anhört, ob das ebenfalls so ausgeglichen ist.
Julian Nagelsmann ist schon der Richtige momentan, aber die Mannschaft ist nicht die Richtige.
Naja, man sollte grundsätzlich nicht die Zukunft eines Bundestrainers von einem missratenen Spiel abhängig machen. Der Bundestrainer sollte sich allerdings über seine Kaderbesetzung ein wenig Gedanken machen. So Leute wie Gnabry, Stiller, Mittelstädt und Rüdiger haben da meiner Ansicht nach nichts verloren.
Meiner Meinung nach ist der Trainer nicht schuld, denn das, was die Spieler auf den Platz gebracht haben, ist eine Frechheit und die Spieler müssen den Trainer da wieder rausholen.
Der Nagelsmann sollte lieber aufhören mit dieser Experimentiererei und endlich mal eine Mannschaft dahinstellen, dann wird das auch was. Aber so immer hin und her wechseln, den nehmen, das bringt überhaupt nichts.
Klare Worte auf jeden Fall. So wie wir das gerne haben hier im Doppelpass. Also vielen Dank für Ihre Anrufe und Mitmachen bei der Frage der Woche. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass ich einmal den Ball rüberspielen darf zu Ruth Hoffmann, unserer Kollegin, die heute da ist, die in ihrer Babypause eine Pause macht, um heute mit uns Geburtstag zu feiern. Ruth, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ja, das kann ich natürlich nicht verpassen, wenn ihr hier heute groß feiert in einem legendären Aufgebot. Keine Frage, dass ich da natürlich zumindest vorbeischaue und auch mitfeiere. Ich bin ja seit 2016 Teil des Teams mit Unterbrechungen, aber der Doppelpass ist eine ganz große Konstante, auch in meinem Leben, in meinem Fernsehdasein. Und deswegen wunderbar, dass wir heute zusammen feiern können. Und ich glaube, die Spenden kriege ich auch noch in der Babypause hin. Ich versuche es zumindest und freue mich natürlich, dass hier immer so viel mitgefiebert, mitdiskutiert und auch mitgespendet wird. Also das dann in den nächsten Jahren gerne so weitermachen. Also gespendet haben der FC Bayern Fanclub, schauen wir mal, 95 Bad Soden-Allendorf. Der ist groß vertreten hier. 51. Hochzeitstag der Rabeneltern Horst und Margot von den Rabenbrüdern. Jockel und Friends SV Megesheim. Phoenix Data Bühl. Udo Stippler, Tommy aus Weiblingen, Frankie vom FSV Weiblingen, Birgit und Christian Eisenbart, Dirk, Petra und Meinrad, SG Rotenberg, Ankes FC Bayern Fangemeinschaft und Gruß an Bayern Olli und gute Besserung nach Stade von Tim, Petra Ahmed Reno aus Mecklenburg, Florian Bachmeier und Alfred Winterer, Tischlerei Thorsten Lange aus Pinneberg und Birgit Koste aus Pinneberg. Ein herzliches Dankeschön und es freut mich sehr, heute auch hier mit dabei zu sein.
Schön, dass du da warst. Und du. Wir bedanken uns bei allen Gästen, bei allen Moderatoren und natürlich bei Uli Hoeneß, bei Ihnen zu Hause sowieso. 30 Jahre Doppelpass, was war das für ein Fest? Wir sagen Prosit. Dankeschön für den Besuch. Viel Spaß noch im Programm. Wie gesagt, jetzt der Porsche U15 Cup, das Finale aus Stuttgart. Und nächsten Sonntag ein normaler Doppelpass, aber natürlich auch mit besonderen Themen. Marcel Schäfer von RB Leipzig ist hier. Wir sagen Tschüss. Danke euch, Jungs. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Prosit, bis bald. Prost.